Leg los.
Ja, frohe Ostern erstmal. Es ist Ostermontag, später Vormittag. Schmizo ist wach. Kaffee, ganz ehrlich, deutlich besser.
Ja.
Weil nicht ein Kübel voll Milch.
Ja, ich mag das ja so.
Aber ja, deshalb siehst du auch so aus.
Ich habe mich sehr, der Florian Niederlechner hat mal erzählt, ja, früher konnte das nichts werden mit meiner Fußballerkarriere, der inzwischen in Freiburg spielt, da habe ich 5 Latte Macchiato am Tag getrunken.
Das ist nicht gut.
Was ist denn das Problem? 5 Latte Macchiato, aber gut. Weißt du, was auch deutlich besser ist? Der Sound, oder?
Ja,
der Sound müsste.
Ich bin gespannt auf die Reaktion der Leute. Wir haben aufgerüstet, ja. Mhm. Jetzt kommen die ersten bösen Stimmen. Es gibt ja auch Kritik an uns, ja, dass wir diesen Podcast überhaupt machen.
Warum?
Weil Social Distancing, aber dass das unser Beruf ist, unser Job und wir natürlich die 1,5 Meter Abstand zueinander einhalten und sowieso wie die Päpste in Isolation leben, das interessiert wieder keinen.
Ja.
Jetzt bin ich schon wieder im Rechtfertigungsmodus, aber mich riecht sowas auf, diese Internetpolizei und ganz ehrlich, das geht schon manchmal in Richtung Denunziantentum, weißt du, dass die Leute irgendwie meinen, sie könnten uns jetzt einen reinwürgen. Leute, das ist nicht fair und ist auch nicht lieb. Und wie bin ich da jetzt drauf gekommen?
Das dachte ich mir, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Feedback. Ach so, du warst gespannt. Feedback aus dem Internet zum neuen Klang. Sag gerne mal Bescheid, ob sich das gelohnt hat. Wir haben neue Mikros beschafft und wir sind der Meinung, dass das klingt deutlich besser als vorher. Ich hoffe, euch geht's auch so.
Stopp, ganz kurz. Ich wollte noch sagen, dass jetzt keiner wieder meint, oh, guck mal, dritte Folge, neue Mikrofone. Das kostet doch bestimmt eine Menge. Die machen sich schon wieder die Taschen voll. So ist es noch nicht.
Wir investieren, dass ihr hier ein möglichst hohes Klangfinden.
Ja, also wir machen das tatsächlich für euch. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich jede Woche montags zu Schmizo gondeln würde, aus Spaß an der Freude. Also,
was soll das denn heißen?
Ich meine, das ist für die Leute.
Aber es ist doch wunderschön hier.
Wie war dein Ostern, euer Ostern?
Unser Ostern, es war komisch. Normalerweise wäre ich Ostern immer bei meinen Eltern. Die machen immer einen großen Osterbrunch. Entweder Sonntag oder Montag, je nachdem, also könnte auch jetzt heute sein. Ich hätte natürlich heute gesagt, Leute, wir müssen Sonntag machen dieses Jahr, weil ich muss Podcast aufnehmen am Montag. Aber ja, das ist natürlich flach gefallen. Normal, ich habe ja 4 Geschwister, die inzwischen schon 6 Neffen und Nichten von mir gezeugt haben. Deswegen ist da normal großes Bohai. Nur der Jüngste war letztes Jahr noch nicht dabei. Sonst waren alle da. Also wir waren dann zu 15 oder so. Das war jetzt ganz ganz anders natürlich.
Die Familiengeschichte der Schmidt-Sommerfelds in filmischer Form übrigens demnächst auf Sky Sport News HD.
Wieso das denn?
Einfach so.
Du redest schon wieder nur noch.
Ganz kurz, Leute, ich möchte es euch mitgeben. Das Stroh ist weg.
Moment, aus der
Blumenvase.
Ich dachte mir schon, dass
das Stroh ist weg, hier stehen Tulpen.
So, Moment. Stichwort Trockenblumen. Alle Frauen, wir haben ja extrem viel weibliche Zuhörer, habe ich mir sagen lassen.
Das liegt aber nicht an dir.
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Deine ganzen Groupies natürlich. Trockenblumen sind ein Ding. Hat mir Helena, also das ist nicht vertrocknet.
Ja. Und warum sind sie jetzt weg, wenn die Helena so gut gefallen?
Ja, das finde ich auch Wahnsinn. Helenas Eltern haben Blumen für Helena vorbeigebracht. Meine Eltern haben Blumen für Helena vorbeigebracht.
Wie habt ihr das dann gemacht, die Übergabe?
Hingelegt.
Ehrlich?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, ich nehme noch. Ja, also das wäre ja Quatsch, jetzt was aus der Hand zu nehmen.
Ich wollte dich locken.
Nein, es ist immer noch ein Risiko, aber wirklich hingelegt, aufgenommen, hingestellt, Hände gewaschen und das Ding erstmal liegen lassen. Es kann immer noch passieren, aber wir haben schon uns alle Mühe gegeben. Naja, und deswegen, ach so, und die liebe Greta, eine Freundin von uns, die hat Helena auch noch Blumen geschickt. Also Helena hat jetzt. Du siehst es ja, es ist alles voller frischen Blumen. Ich weiß gar nicht, wo die
Und das sieht Blumen 1000-mal geiler aus als dieses Strohzeugs.
Ja, aber es scheint ein Ding zu sein.
Und sonst ruhig. Ich meine, du gehst ja eh selten vor die Tür, das muss man ja sagen. Das ist ja sowas, habe ich heute Morgen mit Lisa noch drüber gesprochen, dass ich dich dahin bringen muss, dich A, mehr generell zu bewegen und B, einfach ein bisschen Tageslicht zu bekommen. Das ist nicht gut, was du machst.
Sollen wir vielleicht mal einen Podcast aufnehmen, während wir joggen?
Ja, das halte ich bei dir tatsächlich. Also ist ja mit meinem Knorpelschaden Jogging, für mich ist ja Radfahren besser. Ja? Bin ja momentan der Waldmann aus München und Umgebung. Ist ja wirklich ohne Scheiß, ne? Jeden Tag zwischen 60 und 80 Kilometer. Alles tatsächlich ziehe ich durch.
Jeden Tag 60 und 80 Kilo. Mhm. Jan Frodeno hat übrigens das erste Mal geschrieben. Soll ich dem jetzt mal kurz, muss ich dem ja mal kurz antworten, ne? Wir werden den gleich. Machen wir denn jetzt erst unseren Teil oder wollen wir ihn gleich reinholen?
Du, jetzt schaust du einfach mal auf dein Handy, was er geschrieben hat. Also, das ist der Mann, dreimaliger Ironman Champion Hawaii, und hat am vergangenen Samstag ein Tri-at-home gemacht, ein Triathlon zu Hause. Im kleinen Pool mit Gegenstromanlage.
Aber die volle Ironman-Distanz.
3,8 Kilometer schwimmen, Wahnsinn. 180 Kilometer auf der Fahrradrolle und auf dem Laufband nochmal 42,195 Kilometer sind es, glaube ich, beim Marathon. Was hat er denn gesagt? Wir sollen uns melden?
Ob wir den Link schon geschickt haben. Das ist jetzt die Frage, ob wir jetzt erst unseren Teil machen oder ob wir ihn jetzt gleich haben, habe ich dich ja eben gefragt.
Ja, aber jetzt sind wir ja schon dran. Aber er klang noch nicht ungeduldig, weil wenn er ungeduldig klingt, das musst du noch lernen, Gäste sind immer Kaiser.
Ja.
Die müssen immer gut behandelt werden, also außer sie heißen Kretsche.
Den haben wir doch auch.
Kretsche, du warst übrigens ganz, ganz groß in Folge 2 vom Lauschangriff.
Fand ich auch. Ja. War ja auch die Rückmeldung, ob wir den häufiger einladen können, weil er ja wirklich sowas von witzig und gut
ist. Wollen wir denn zunächst noch kurz Ostern abarbeiten? Weil ich glaube, mit Jan, mit dem Frodo wird das dauern. Über 200.000 Euro hat er übrigens schon eingesammelt mit der Aktion. Ja. Ne?
Also Spenden dann, oder?
Ja, tatsächlich in erster Linie fürs Krankenhaus. Werden wir alles mit ihm besprechen, Krankenhaus in Girona, aber ich glaube auch noch für ein Projekt in Deutschland. Machen wir aber alles gleich. Was gibt's noch von deiner Seite, während du wieder irgendeinen Link suchst? Du bist wieder nicht vorbereitet.
Nein.
Ich nenne dich übrigens Florian Icke Schmidt-Sommerfeld.
Ich schicke ihm jetzt hier den Link, dass er beitreten kann.
Okay. Können wir denn nicht einfach
doch mal, wie war denn dein Ostern?
Weiß nicht, ob die Leute das hören wollen.
Ja, wollen sie natürlich.
Aber das, was gestern passiert ist im Hause Buschmann, war, ich möchte sagen, spektakulär.
Ja.
Also, unsere Familiengemeinschaft, wir sind ja ein paar mehr, bei mir sind es nicht alles nur Nichten und Neffen und hast du nicht gesehen?
Was ist denn schlimm da?
Nee, nichts Schlimmes.
Du hast so viele Kinder gezeugt, oder wie?
Naja, und Patchwork-Familie, ne, das ist ja eine Sondersituation dieser Tage, weil die Kinder ja auch im Moment komplett wochenweise wechseln. Und dann haben wir uns bei uns zusammengesetzt und haben von mittags um 12 ging es los bis abends 20 Uhr zusammengehockt mit ein bisschen Ball gespielt und zusammengesessen und geratscht und
Ball gespielt
tatsächlich, aber
mit Mindestabstand. Ach nee, ist ja eine Familie.
Bei uns in der Familie ist das okay.
War wieder eine schlaue Rückfrage.
Ja, aber normal. Und dann haben wir aber auch die Erwachsenen Wein getrunken. Und die Lisa, hast du das übrigens mitgekriegt, das kursiert ja durch die Medien, wie wir dieses Gin-Päckchen zugeschickt bekommen
haben. Ja, die TZ hat einen eigenen Artikel geschrieben.
Alle, acht oder zehn.
Da hat Carlos doch wieder seine
Beziehung. Nein, pass auf, 8 oder 10 Online-Plattformen von Zeitschriften haben da plötzlich eine Nummer rausgemacht, weil ich...
Buschmann, Alkoholsucht,
Fragezeichen. Nein, pass auf, ich habe ja im Spaß dann in diesem Video gesagt, was ist das denn? Oh, 6 Flaschen Gin, das ist bestimmt für Lisa Alkoholikerin. Das war natürlich einer meiner üblichen schlechten Scherze. Und die Headlines waren dann aber, Frank Buschmann bekommt Paket und beschimpft seine Partnerin als Alkoholikerin. Also wieder so, dass du denkst, okay.
Aber immerhin ist ja besser als, vor 3 Jahren wäre noch gewesen, Frank Buschmann bekommt Päckchen und was dann passiert, werdet ihr nicht glauben können. So waren noch die Headlines vor 3 Jahren immer. War das nervig.
Ja, Clickbaiting nennt man das. Nee, jedenfalls haben wir dann ein paar Fläschchen Wein getrunken und dann hatte ich darf das an dieser Stelle übrigens verraten, weil ich das mit der Lisa vorhin besprochen habe. Ich hatte meinen Dinner for One Moment am Ostersonntag.
Guck mal!
Da ist der Frodo schon. Hört er uns denn schon?
Ich hoffe es. Ich weiß es nicht.
Nee.
Warte mal, ich muss... wir hören ihn nicht.
Du musst dir den Ton aktivieren, Schmieso. Sonst.
Jan, hörst du uns schon?
Sehr gut.
Ja, siehst du. Aber jetzt kann er dich noch nicht sehen, Buschi. Sag doch mal Hallo. Du musst ein bisschen.
Grüß dich, Frodo. Ich erzähl ganz schnell kurz die Geschichte von Dinner for One am Ostersonntag zu Ende und dann sind wir bei dir, ja? Geht's da wieder weg? und dann hat die Lisa einfach einen über den Durst getrunken und sie wollte, am Ende noch ein letztes Fläschchen aufmachen und als sie eingießen wollte, hat sie einfach stumpf neben das Glas gegossen.
Aber sie hat dann hoffentlich nicht in dem Fall die Blumenvase ausgetrunken. Nein,
das ist doch, glaube ich, auch noch in der Nein, Ordnung. Aber es war wirklich, wir sind zusammengebrochen.
Aber so viel Wein hat sie getrunken, oder war es auch Gin?
Nein. Du, ich hatte gar nicht den Eindruck, dass sie jetzt voll wie Nachbars Lumpi war, sondern das war einfach so, es war so eine beschwingte Stimmung. Sie hat auch später noch gesungen und so. Also wir hatten, um es kurz zu machen, wir hatten ein tolles Ostern, aber wenn wir einen Jan jetzt schon da haben, dann sollten wir, glaube ich, direkt zu ihm übergehen.
So, jetzt musst du, Buschi, du bist doch Zeremonienmeister. Du hast es vorhin schon mal angerissen, aber jetzt musst du noch mal sagen, was das für ein Weltstar ist, mit dem wir hier gerade sprechen.
Ja, ich habe auch schon dazu aufgefordert in meinen sozialen Netzwerken und auf meinen Kanälen vor Samstag mal bei ihm reinzuschauen. Er hat das ja auch auf seiner Facebook-Seite unter anderem live gestreamt. Ein Triathome, das heißt ein Triathlon zu Hause. Da habe ich im ersten Moment, als ich davon gehört habe, gedacht, was ist mit ihm jetzt wieder los?
Und das war mit das beste Fernsehprogramm, was ich gesehen habe die letzten Wochen, muss ich sagen.
Und ich beschreibe es nur kurz für alle, die sich im Triathlon nicht auskennen. Jan Frodeno hat dreimal Hawaii gewonnen. Das ist die absolute Königsdisziplin im Triathlon. Ist Olympiasieger 2008 in Peking. Ich glaube, Jan, du bist der Einzige, der Hawaii und Olympische Spiele gewonnen hat, weil es ja auch unterschiedliche Distanzen sind, ist das zu erwähnen, ne?
Ganz genau, ja.
Ja. So, und dann hat er das zu Hause gemacht. Gegenstromanlage im kleinen Pool daheim. Dann auf der Rolle, das ist, wenn man das Rad auf so eine Rolle packt, dass man nicht vorwärts fährt, Schmieso, das wäre schwierig im Raum.
Ja, ne? Ja, habe ich verstanden.
Und dann Laufband noch die Marathondistanz. Und ehe ich jetzt weiter erzähle, zu den Rahmenbedingungen, Jan, das hat ja einen karitativen Hintergrund, was du da gemacht hast. Ich habe gehört, über 200.000 Euro sind schon eingespielt. Wofür?
Ja, wir sind jetzt inzwischen sogar bei 220.000. Die Spendenseite ist noch ein paar Tage offen. Und für die es nicht wissen, ich wohne hier in Spanien, in Girona, gerade außerhalb von Barcelona. Und hier ist die Lage einfach nochmal ein bisschen krasser als in den meisten anderen Ländern. Ich meine, Italien hat war ja da irgendwie in Europa als erstes dran. Aber hier in Spanien ist die Situation inzwischen ganz, ganz ähnlich. Und ich habe ein paar Freunde und Bekannte, die auch im Krankensystem unterwegs sind. Und das ist einfach... Das ist wie aus dem Horrorfilm, was die für Geschichten erzählen. Und eine gute Freundin von mir hat sich freiwillig gemeldet, um wieder ins Krankenhaus zurückzugehen und hat mich am Abend vorher angerufen, ob ich nicht eine Schutzmaske für sie übrig hätte. Weil mein Physio mich manchmal mit Maske behandelt, wenn er eine Erkältung hat oder sowas. Da ist da so Sportler-Tick, kennen wir ja, vielleicht kennen die Sportler unter uns schon eher. Dann steht der Typ da mit Maske vor mir. Das war die erste
Spitze gegen mich, oder? Habe ich verstanden, danke.
Ja, deswegen, ich erkläre das immer in beide Richtungen. Nee, Quatsch. Und da dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Die geht da ins Krankenhaus und die haben noch nicht einmal mehr Masken übrig. Und so gibt es, glaube ich, relativ viele Geschichten. Und als Sportler muss man mal ganz ehrlich sein, hat man ja nichts gelernt, was irgendjemand so wirklich braucht. Also gerade in so einer Situation, ja. Ich meine, natürlich ist das alles toll, was im Sport passiert und Abwechslung und Ablenkung und man steigt dahinter und kann hoffentlich noch ein paar Leute motivieren, aber zu Hause auf der Couch sitzen war halt einfach relativ unzufriedenstellend. Und da kam so ein bisschen die Schnapsidee, ja, lass mal gucken, vielleicht können wir ein paar Leute motivieren mit so einem Triathlon. Die Ausdauergemeinschaft ist ja immer relativ verrückt, ja. Das wussten wir nicht nur seit Samstag, dass ich ein bisschen im Eis habe. Und deswegen kam das so und dann haben wir gedacht, hey, vielleicht können wir damit auch noch 2,50 Mark irgendwie generieren und da ein bisschen was Gutes tun hier vor Ort. Und so kam diese Idee, die einfach nur krass durch die Decke gegangen ist. Also wir hätten auch niemals gedacht, dass das...
Ganz kurz, Jan, wir machen sofort weiter. Wenn man jetzt noch spenden möchte, findet man die Kontonummer, den Weg dahin auf deiner Facebook-Seite? Wie kommt man daran, dass man noch ein bisschen Geld los wird?
Ja, ganz genau. Also das ist auf der Facebook-Seite, auch auf der Instagram-Seite, ist das alles verlinkt. viprize.org/Frodeno. Da kann man, wenn man möchte, 5 Euro spenden. Wir haben auch noch ein paar tolle Gegenstände, die zu verkaufen sind, die quasi von meinen Sponsoren gestiftet wurden oder gespendet wurden, um hier ein bisschen Kohle für was Gutes locker zu machen. Und Nur um das ganz kurz zu Ende zu erzählen, das heißt, wir werden hier einen großen Teil an die Krankenhäuser direkt vor Ort in Spanien spenden. Wir haben aber auch langfristig gedacht und uns da mit Laureus zusammengetan. Und Laureus hat in Deutschland ein paar Projekte, die heißen Move and Do, wo im Prinzip Sozialpädagogik mit Sport gemischt wird, wo man dann in diese, ja, in die Schulen eigentlich geht und versucht, Kindern zu helfen, denen es momentan zu Hause nicht so gut geht. Ja, weil für viele von uns ist es, oh, cool, endlich mal in den eigenen vier Wänden ein bisschen entspannen. Aber für manche ist das auf gut Deutsch auch die Hölle. Und deswegen wollen wir da langfristig auch ein Projekt aufbauen und dafür wird ein anderer Teil der Kohle draufgehen.
Absolut super Geschichte und du wirst es nicht glauben. Ich habe tatsächlich immer wieder über längere Strecken auch reingeschaut, weil... Ja, wirklich. Ich habe sogar ein paar Kommentare geschrieben, aber da sind so viele gekommen. Ich bin da nicht durchgekommen, glaube ich. Ich habe auch gesehen, wer da so alles zugeschaltet war. Ich habe eine Sequenz gesehen mit Boris Becker und André Schürrle. Es war der Wahnsinn. Aber ich komme mal zu Dingen, die mich neben dem wahnsinnig guten Zweck, zu dem du das gemacht hast, einfach faszinieren und darüber, ich meine, wir sind ein Sport-Podcast, darüber möchte ich auch mit dir, oder wollen wir auch, Schmiso hält sich ein bisschen zurück, der hat es mit Sport nicht so, möchte ich mit dir drüber reden. Wie schafft man das mental? Auch wenn es für eine gute Sache ist, das spornt an, klar, aber 3,8 Kilometer mit Gegenstromanlage, da würde ich schon mal einen Rappel kriegen. Also da würde ich
bekloppt. Das war das Härteste, echt.
So, das denke ich mir. Vielleicht, weil viele sich das fragen mögen. Wie kriegst du das eingestellt, dass ihr wisst, jetzt sind 3,8 Kilometer rum?
Ja, ich habe das den guten Riecher gehabt und habe mir gedacht, das mit dem Lockdown dauert hier ein bisschen länger. Da habe ich mir eine Gegenstromanlage quasi aber auf die allerletzte Sekunde hier installieren lassen. Und die produziert im Prinzip eine Strömung in einem existierenden Schwimmbad. Und die Strömung kann man genau einstellen, auf ein genaues Tempo. Ja, und ich habe es halt so eingestellt, dass 400 Meter in 5 Minuten, das ist genau das Tempo. Das ist so ein normales...
Da wäre ich nach einmal 400 Meter schon durch, glaube ich.
Nein, du würdest 400 Meter nicht in 5 Minuten schwimmen, du würdest ertrinken. Nicht, ne?
Das ist ja das Gute, da ist die Wand nie so weit weg, weißt du, in so einem Schwimmbad. Da kann man sich immer gut festhalten.
Aber du hast gerade schon so im Nebensatz gesagt, das war auch das Härteste. Versuch mal aus deiner Sicht als weltbester Triathlet zu beschreiben, warum das besonders hart ist.
Naja, Schwimmer werden ja immer müde belächelt und man sagt, man geht ins Schwimmbad zum Kacheln zählen. Weil du im Prinzip in einem normalen Schwimmtraining um die 200 Bahnen runterreißt. Ja, wenn du ein langes olympisches Becken hast, dann sind es 100 Bahnen auf und ab. Ja, das siehst du nichts Neues, da kommt kein Schiff vorbei, da ist nicht irgendwie wie im Meer schwimmen oder sowas, sondern einfach nur du und die Kacheln. Und hier guckst du halt eine Kachel an, ja, oder eine Reihe. Da bist du immer ganz genau auf dieser einen und hast auch keinen Plan. Das heißt, du hast keinen Anhaltspunkt. Auf Hawaii, da gibt's ein ganz bekanntes Hotel, dann weißt du, du hast ein Viertel der Strecke geschafft. Und dann kommt hinten so ein Katamaran, da schwimmst du einmal rum, dann weißt du, jetzt ist die Hälfte rum. Und hier hängst du halt da, hast den Nebel um dich rum und fragst dich, ja, wie weit bin ich jetzt? Uhr habe ich nicht an, auf der App sieht man das genau, aber die App hast du halt beim Schwimmen nicht dabei und dementsprechend ist das halt so ein Ding, wo du einfach so ein bisschen im Niemandsland hockst und das bei 13 Grad morgens, ja, nicht steuerpflichtig.
Soll ich dir mal kurz was erzählen? Weil ich habe gestern mit Schmiso telefoniert.
Nein, ich habe eine viel wichtigere Frage.
Klar.
Ja, das kannst du gleich noch erzählen. Das war natürlich wieder ultra dämlich von mir. Es ist ja, glaube ich, auch auf Instagram live festgehalten. Also manche Leute haben es auch schon gesehen. Wie ist denn das, wenn du dich jetzt, oder 5 Minuten, 400 Meter ist für dich so, dass du sagst, das schaffe ich immer? Oder was machst du denn, wenn du sagst, fuck, ich habe heute nicht so einen guten Tag, ich muss langsamer. Du kannst ja nicht einfach aus dem Becken raus und die dann langsamer stellen, die Gegenstromanlage. Was machst du denn dann?
Ja, weiß ich nicht. Am Samstag hätten sie mir das vielleicht verziehen, aber es sollte ja auch ein bisschen Entertainment dabei sein. Aber ja, 1,15 ist für mich so ein Schnitt. Das ist ja mit Neoprenanzug. Das heißt, durch diesen Neoprenanzug hast du noch ein bisschen mehr Auftrieb. Und das ist auch für alle Schwimmanfänger irgendwie ja sowas, was man wissen sollte. Das macht das Ganze schon leichter. Ja, also wenn du nur mit der Badehose schwimmst, dann ist der Auftrieb deutlich weniger.
Geringer.
Und
ich löse das mit Fett zum Beispiel, deswegen habe ich so einen hohen Auftrieb.
Ich wollte jetzt die Vorlage geben, aber wir kennen uns ja noch nicht so gut persönlich, dass ich dir diesen natürlichen Neopren selber zusprechen wollte.
Da kannst du bei mir ganz ehrlich sein. Nein, so, du wolltest noch irgendwas erzählen.
Ja, nein, ich wollte vor allem mal sagen, das ist tatsächlich, das gilt ja nicht nur für dich und ich sollte dich ja auch weniger ärgern, habe ich von vielen Zuhörern mitbekommen. Das ist Quatsch. Das gilt auch für die Leute da draußen. Man muss einfach mal diesen Test machen, wie oft man es schafft, 100 Meter in 1,15 hintereinander zu schwimmen. Versuch das einfach mal. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was Weltklasse-Schwimmer so über 100, ich sag mal, wenn du, also du bist Weltklasse, Frodo, bei den Spezialisten, alles um die 50,
ja, genau, ne?
Alles um
ja,
die 50 Sekunden ist, da reden wir schon über Weltklasse, wenn du 48 schwimmst oder 47 und ein paar kaputte, dann bist du im Bereich Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft.
Ja.
Oder Medaille bei einer Weltmeisterschaft, nur mal so. Und jetzt überleg, er sagt, er nimmt diese 400 Meter, 5 Minuten, er schwimmt aber 3,8 Kilometer. Das ist tatsächlich was, er kann darüber lächeln, er sagt auch, er macht Entertainment dabei. Der Normalsportler, der sich für trainiert hält, soll sich einfach mal an diesen Zahlen orientieren und wird sehr schnell merken, es ist ein hartes Ding. Ja,
aber daran kann man sich nicht orientieren.
Ja, aber ich finde immer, dass das Spaß macht, weil solche Leute wie Jan, und nicht nur, weil er jetzt diese geile Aktion hatte, mir geht das zu oft unter, was die für ihren Sport abliefern und machen. Wir kommen aus dem Wald. Ich muss die Geschichte erzählen, Jan, der Spieß hat gestern zu mir gesagt. Ich habe auch mal reingeguckt. Also die fahren doch erst Fahrrad und dann gehen sie schwimmen und danach muss er laufen.
Hat Boris aber auch gefragt.
Nein!
Doch klar!
So. Boris Becker hat das gefragt.
Ja, also Boris wusste schon, dass die Reihenfolge ist, aber der hat
in etwa auf einem Level.
Lass ihn reden.
Entschuldigung. Nee, der hat es auch gefragt und hat gefragt, warum diese Reihenfolge genau so ist. Und das ist ja eigentlich auch cool zu sehen. Ja, für uns ist das täglich Brot und völlig natürlich, dass das so ist. Aber Triathlon ist nun mal ja eine junge Sportart. Kommen irgendwie Leute dazu. Ist ja auch cool, dass man irgendwie. Ich meine, vor 15 Jahren hat mich jeder gefragt, Triathlon. Ach geil, das ist doch das mit dem Schießen, oder? Und, weißt du, wir sind schon weit gekommen, also so ist es nicht, muss man auch mal sagen. Ja. Und
warum ist die Reihenfolge so?
Und pass auf, die Sportart ist ja auf Hawaii entstanden, zwischen drei Navy Seals. Und da war einer, der hatte einen schwimmerischen, einer einen Radfahrer und einer einen läuferischen Hintergrund. Und die drei waren ja, wie Navy Seals sind, allgemein sehr überzeugt von sich und wollten wissen, wer der Beste von ihnen ist. Und so entstand genau dieses Rennen über genau diese Distanz, wo sie gesagt haben, das ist so die ultimative Herausforderung und da sehen wir, wer von uns der Beste ist. Wer gewonnen hat, keine Ahnung. Aber so entstand dieser Sport im Prinzip aus einer freizeitlichen Militärübung. Und die Reihenfolge hat sich Gott sei Dank nie geändert. Denn 1,15 nach einem Marathon zu schwimmen, das wäre, glaube ich, dann auch nicht mehr nötig oder möglich.
Aber es ist interessant, dass man offensichtlich nicht ursprünglich die Gedanken, sondern das ist gemacht worden und dann ist es beibehalten worden. Und wahrscheinlich ist es auch sinnvoll.
Es ist absolut sinnvoll. Es ist, wie gesagt, wie das dann weiter genau ging, weiß ich nicht. Aber es war damals, wurde es dann ein paar Jahre lang unter den Navy Seals ausgetragen. Die dachten, das ist die ultimative Probe. Die kann niemals jemand machen, der kein Navy Seal ist. Und heute hast du Menschen wie Otto Tilkowski aus Hamburg, der hat das Ding mit 74 Jahren durchgeruppt. Ja, also das ist schon, wo du sagst, ja krass, das weiß ich nicht, ob ich das in, weiß ich nicht, mathematisch 45 Jahren noch schaffe.
Der 74-Jährige aus Hamburg, will der jetzt auch zu Hause einen Triathlon machen? Ich habe da, glaube ich, sowas gelesen, dass er eventuell das auch versuchen will. Hat so jemand denn die Voraussetzungen?
Ja, du, ganz ehrlich, also da haben wir auch ganz, ganz schnell gemerkt, hey, hier müssen wir aufpassen. So eine Aktion, wir wollten ja Leute motivieren, dass sie sagen, okay, man kann zu Hause auch echt viel machen und sich bewegen und seinen Job ausüben, selbst sowas Bescheuertes wie ein Ironman zu Hause kann man machen. Aber da musst du natürlich echt aufpassen. Und gerade Otto, ich meine, im fortgeschrittenen Alter, da ist keine ärztliche Überwachung dabei. Und das hört sich jetzt dramatisch an, aber stell dir mal vor, der klappt in seinem Wohnzimmer zusammen, weil gerade einfach, weil der im Wohnzimmer viel mehr schwitzt als draußen, Die gehen die Mineralstoffe aus und dann passiert genau das, was wir momentan vermeiden wollen, dass so einer ins Krankenhaus kommt. Also das war auf jeden Fall, war ja auch der Spruch eigentlich eher don't try at home. Macht gerne ein Stück mit. Das konnte man ja auch virtuell auf diesen Plattformen mitfahren oder mitlaufen. Aber soweit ich weiß, war es Gott sei Dank nur mein eigener Trainingspartner, der das ganze Ding von vorne bis hinten mitgemacht hat.
Also Leute da draußen, wenn wir sagen, versucht es mal und probiert es mal aus, diese Wahnsinnszeiten etc., aber nicht alles an einem Stück. Schmiso, du musst gar nicht gucken. Da mache ich mir keinen. Da mache ich mir
jeder, dass das für einen normalen Menschen so nicht möglich ist.
So und aber jetzt gerade in den Zeiten, Jan hat es angesprochen, da seid daheim ein bisschen vorsichtig. Und Otto, wenn du uns zuhörst, Galama möchte ich an dieser Stelle sagen. Der ist eh der Wahnsinn, der Typ. Das ist wirklich unglaublich. So, dann kommst du aus dem. Achso, du hast eine Frage zum Schwimmen noch?
Nee, aber mach erst mal weiter. Ich habe ein paar andere Fragen.
Ja, lass uns mal eben durchgehen. So, dann kommst du aus dem Pool. Deine Frau war ja die ganze Zeit als Animateurin und Versorgerin dabei. Wie viel Kaffee hast du eigentlich getrunken? Das war definitiv eine andere Ernährung als auf Hawaii.
Ja, das ist war ja genau das. Ja, wer will das schon sehen? Es ging ja auch nicht um die Ernsthaftigkeit, es ging ja auch nicht um eine Zeit oder sonst irgendwas. Weißt du, das Laufband ist nicht geeicht. Ich habe vorher nicht genau das Gewicht in die Plattform eingegeben, was man ja braucht, um die Geschwindigkeit zu errechnen und lauter so Zeugs. Und dementsprechend sollte auch der Spaß nicht verloren gehen. Und eben Bananenbrot ist so ein Ding unter Radfahrern und Triathleten, wo man auf der ganzen Welt drauf abfährt. Ich sowieso. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, machen wir mal ein bisschen was anderes und nicht nur andauernd an Gels und Energy Drinks rumnuckeln.
Das kann ich dir wirklich sagen, ich gelte ja als Herr Kasper der deutschen Sportberichterstattung und ich habe mich unterhalten gefühlt bei der ganzen Geschichte. Also von daher, ich glaube, dass das auch wichtig war für die Sache tatsächlich, weil ohne dir zu nahe zu treten, wenn du jetzt nur Bier ernst dein Programm abgespult hättest, es wäre nicht geredet worden, es wäre keine Musik gewesen, dann hätte man relativ schnell wahrscheinlich gesagt, okay, ich sehe noch nicht mal schöne Landschaftsbilder. Ja? Also von daher, ist ja so. Ja? Ganz andere Nummer. Du hast gerade gesagt, die Voraussetzungen waren natürlich anders. Trotzdem, ich habe auf die Zeit geguckt, da bin ich ganz ehrlich, ob das jetzt geeicht war oder sonst was. Am Ende waren es 8:33:30 oder so. Also das ist ja trotzdem, wie gesagt, wir machen es nicht unter Leistungssportaspekten, dass wir sagen, hätte das Rekordpotenzial oder so. Aber sag doch mal, damit die Leute draußen das verfolgen können, was ist die beste Zeit, die du je bei einem Wettkampftriathlon, also die volle Distanz Ironman, geliefert hast?
Eine knappe Stunde schneller, 7:35 war ich einmal unterwegs. Aber
Du hast doch nicht alle beieinander. 7:35.
7:35, 39. Oh. Ich habe mir das aufgenommen.
Nein, eine Recherche gemacht. Ja, das hätte ich jetzt nicht so genau sagen können, aber das ist natürlich bei so einer Distanz auch immer sehr relativ, weißt du, von den äußeren Bedingungen und sonstigem. Insofern sind Zeiten, ist es jetzt nicht wie Marathon, ein 2-Stunden-Weltrekord oder gar noch exakter bei 100 Metern oder sowas. Aber im Endeffekt hätte ich auch ehrlicherweise gedacht, dass es länger dauert.
Ey, ich habe genau dazu eine Frage. Diese Zeit war ja in Rot damals. Ich hoffe, diese Bestenliste, die ich da gefunden habe, war aktuell. Deine Zeit steht ganz oben. Was ich spannend fand, war, der nächstschnellste war 5 Minuten langsamer und dann sind Platz 2 bis 7 wieder 5 Minuten auseinander. Wenn diese Liste stimmt, ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass die aktuell ist. Wie kann das denn sein, dass du 5 Minuten schneller warst als Platz 2 und danach reihen sich Platz 2 bis 7 mit dem gleichen Abstand aneinander? Da liegen ja dann, man würde in der Sportberichterstattung sagen, Welten auseinander.
Ja, das ist ja auch bei anderen Rennen geschehen. Also diese Bestenliste, die ist ja von allen Rennen überall. Insofern ist das relativ, weil bei dem Rennen selber, das war mit das Schwerste, da war der Nächste, glaube ich, 20 Minuten hinten dran oder sowas. Aber das ist in so langen Distanzen einfach so, weil irgendwann, wenn du an zweiter Position liegst und du bist ein paar Minuten hinten dran, da weißt du natürlich auch, dass die Nummer nicht mehr aufgeht. Dann sicherst du nach hinten ab und dann ist die Zeit im Endeffekt egal. Das war ja damals so ein Projekt, wo ich wirklich gesagt habe, hier, ich will den Weltrekord haben. Da lege ich jedes Quäntchen rein und dann gestaltest du das Rennen auch von vornherein anders. Ja? Fährst du nicht taktisch und wartest irgendwo, sondern du ziehst wirklich auf jeden Meter durch und selbst auf der Zielgerade, schmeißt du dich irgendwie noch nach vorne. damit dann nächstes Jahr nicht einer kommt und du sagst, okay, hätte ich mal ein bisschen weniger gefeiert, hätte diese eine Sekunde nicht gereicht.
Da habe ich eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich dich da jetzt so ein bisschen aufs Glatteis führe, Frodo, aber das ist tatsächlich, es gibt ja diesen Marathon-Weltrekord, der unter, ich nenne das Laborbedingungen gelaufen worden ist, wo wirklich es nur darum ging, diesen Weltrekord zu laufen, unter Bedingungen, die du in einem normalen Rennen nicht hast.
Unter so, 2 Stunden dann am ja, Ende.
Wäre sowas für dich machbar, denkbar, erstrebenswert für einen Ironman, das mal zu versuchen unter exakt dafür geschaffenen idealen Bedingungen?
Ja, was meinst du, was momentan noch alles für Ideen kommen? Also es ist ja wirklich so, dass gerade jetzt in dieser Zeit irgendwie jeder versucht noch, sich was zu überlegen. Und jetzt ging irgendwie die Überlegung, ob man die 7 Stunden knacken könnte. Weißt du, wenn du irgendwie noch 3 Jungs hättest, die mit dir Radfahren und vorne so ein Mannschaftszeitfahren veranstalten. Und
aber das darf man doch gar nicht beim Triathlon. Windschattenfahren ist doch verboten.
Ja gut, aber du darfst ja auch eigentlich normalerweise kein Elektroauto mit einer 2x4 Meter hohen Wand vor einen spannen, der einen ja genauso einzieht beim Laufen, ja, und eine Laserlinie. Also es geht ja dann um die Laborbedingungen. Und ich meine, wenn du das unter Echtzeitbedingungen machst und das Windschattenfahren dann weglässt, gehen bestimmt noch ein paar Minuten und irgendwann fällt das auch sicher. Aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, das ist so in unserer Sportart, das ist auch so dieser reine Rekord und dieses Rekorderlebnis ist so das, was mir am wenigsten in meiner Karriere hängen bleibt. Insofern, ja, kann das jemand anders gerne probieren.
Ja, dann sag mal, was ist das, was hängen bleibt? Schmerzen sind ein großes Thema, habe ich in einem Interview mit dir gelesen.
Ja, ich meine, Schmerz gehört im Ausdauersport auf eine gewisse Art und Weise dazu und man muss Schmerz dann auch irgendwie ein bisschen unterscheiden. Ja, ich meine, es gibt ja zig Arten von Schmerz und im Sport ist es nun mal oftmals so, dass eine Art von Verbesserung mit einem gewissen Schmerz zusammenhängt und das kann dann auch ein guter Schmerz sein. Ja, wir sagen dann, ein guter Schmerz ist eine Art von leichter Muskelkater, also nicht der, wo gar nichts mehr geht, aber so ein bisschen was weißt du ja, wenn du Muskelkater hast, dass du was getan hast. Und,
nein, das weiß er nicht.
Hatte ich zuletzt 1996.
Immerhin, du weißt noch genau, wann es war. Seitdem geht das stetig bergab mit der 10-Kilometer-Leistung. Nein, aber so hat ja jede Sportart ihre Besonderheiten, sage ich mal. Und ja, das gehört irgendwo auf eine gewisse Art und Weise dazu, weil natürlich eben im Ironman die Belastung in der Birne schon eher die ist als die in den Beinen. Also meine Beine tun mir jetzt auch nicht mehr groß weh vom Wochenende. Das liegt aber auch eher daran, dass ich auf einem schönen weichen Laufband gelaufen bin und nicht auf dem Asphalt. Aber dennoch ist es eher die Birne, die im Endeffekt den Unterschied macht und die, ja, die du dann überzeugen musst, doch weiterzumachen, wenn eigentlich alle Zeichen auf Rot stehen.
Wie kann man das trainieren, Frodo? Wie viel ist da Natur und Gott gegeben und wie viel kann man Birne, mentale Stärke trainieren?
Du, kann man unheimlich viel trainieren. Ich bin selbst erklärtes Weichei zu Jugendzeiten. Habe oftmals mich gefragt, warum Leute da weitermachen, wo ich aufhöre. Und da gehört natürlich eine gewisse Besessenheit dazu. Das muss man, glaube ich, grundsätzlich immer sein, um dann weiterzumachen, wenn es eigentlich sinnvoll wäre, aufzuhören. Aber das Nächste ist natürlich auch, wie sehr man in sein Ziel investiert ist. Ja, für mich ist der Schmerz, wenn ich aufgebe, in den Wochen danach, auch in den Monaten danach, viel, viel krasser, dass ich sage, hey Junge, das kann doch nicht wahr sein, was bist du eigentlich für ein Weichei? Jetzt mal überspitzt gesagt, als wenn ich in dem Moment dann noch weiter durchziehe und ja, dadurch halt ein ganz, ganz tiefes Erfolgserlebnis habe.
Noch eine ganz persönliche Frage, Jan. Was sagt eigentlich die Familie dazu, wenn der Papa, Mann, mal eben beschließt, ja, jetzt der Samstag ist weg, da bin ich im Pool, auf der Rolle und auf dem Laufband. Was sagen die dazu?
Sind ja nur 8,5 Stunden, ganz schnell rum.
Ja, das ist natürlich irgendwie so, dass ja, also meine Frau, die ist ja selber oder war Olympiasiegerin und versteht das also mit dem Sport ganz gut und sie wusste auch, auf was sie sich einlässt, als sie ja gesagt hat. Und für die Kleinen ist es halt so, oh ja, Papa geht arbeiten. Und das ist in der Zeit, so muss ich echt sagen, es ist grundsätzlich so ist, dass ich ohne die Unterstützung von meiner Family sowieso nicht hier wäre. Und hier sieht man es einmal ein bisschen spaßhaft, dass mir meine Frau ein Leitbananenbrot vorsetzt und zwischendurch 8 Kaffee bringt. Aber es ist natürlich im Alltag viel, viel mehr, dass wir auch ja das mit den Kids so schmeißen. Insofern war das gar nicht so abwegig und für uns eigentlich ein schöner Moment, weil ja, es irgendwie schön ist, mal Sport nicht nur aus Ego-Gründen so offensichtlich nach außen zu machen, sondern dass du wirklich ja irgendwie mit dem Sport auch was Cooles machst und ein paar Leute irgendwie glücklich macht. Und das ist natürlich auch ein tolles Gefühl und sie weiß, dass sie da Teil von ist und dementsprechend haben wir das dann am Samstag auch feuchtfröhlich gefeiert und so.
Ja. So wie ich gestern mit Lisa.
Hast du auch Alkohol neben das Glas geschüttet? Oder?
Ja, ja, du den Wodka gerade eben, das hat glaube ich jeder gesehen, dass er schön neben das Glas gegangen ist. Aber ja, der Kopf, ohne Witz, der Kopf tat echt mehr weh als die Wade am Sonntagmorgen.
Ja, das darf dann bei so einer Superaktion auch sein. Du hast gerade angesprochen und du hast das ja auch während der gesamten Übertragung im Stream immer wieder betont. Ist auch in Einspielfilmen rausgekommen. Ohne Team ist ein Triathlet, den man ja alleine im Wasser, auf dem Rad, auf der Laufstrecke sieht, nichts wert. Trotzdem gibt's ja schon viele Menschen, die sagen, das sind grenzenlose Egomanen, weil es eben auch so, ich sag jetzt mal, Asketen sind, weil sie so extrem von der Disziplin leben. Was entgegnest du den Leuten, die sagen, ja, das, ihr seid alle, guckst du dir doch an, da die Ausgemergelten und jeder denkt nur an sich. Du weißt, dass es diese Vorurteile gibt.
Ja, natürlich gibt's die, aber das ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, der Preis, wenn du von einer Privatsphäre relativ wenig Preis gibst, dass die Leute dir ein Image anhängen, dass irgendwo immer in eine Schublade reinpassen muss, ja, weil sie wollen sich natürlich auch nicht eingestehen, dass man noch halbwegs normal sein kann und trotzdem extrem und vielleicht nur ein Teil des Lebens ganz extrem ist und dass ich ein ganz anderer Mensch bin, wenn ich sportlich unterwegs bin als privat und insofern ist es so, dass ich definitiv sagen kann, dass mit einer gewissen Balance im Leben es irgendwie sportlich deutlich weitergeht. So eine Askese, die kannst du mal 6 Wochen oder vielleicht auch 8 durchziehen. So eine Phase vor Olympia, wo es dann wirklich ganz extrem ist. Aber das ist natürlich das, was Leute in Sportlern sehen. So Perfektionisten ist ja allgemein, ja, dass man von Menschen denkt, die sind, ja, die treiben alles bis aufs allerletzte Quäntchen. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass ich bin total verpeilt. Ich bin auch, wie ihr an dieser Aufzeichnung gemerkt habt, gerne mal 5 oder 15 Minuten zu spät dran. Und es ist mit allem so. Ja. Das ist irgendwie auch die Diskussion gibt es total oft bei dieser Doping-Abmeldung. Ja, wir müssen ja 365 Tage im Jahr eine Stunde an jedem einzelnen Tag angeben, wo wir sind. Das ist für mich mit das Komplizierteste in meinem Leben, jeden Tag einfach nur zu sagen, ich habe die Struktur, dass ich von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens zu Hause bin. Das ist für mich echt, ja, das Strukturierteste in meinem Leben.
Da musst du dann auch sagen, die 4 Stunden bin ich dann im Wasser und schwimme an der spanischen Küste oder wie?
Ja, und dann kommt ein Taucher mit dem Reagenzgläschen und sagt, im Wasser zum Jan Frodeno, mach mal. Das
ist doch Kokolores.
Nee, nein, aber es ist tatsächlich so, dass du ja eigentlich deine Trainingsstätten ausfüllen musst und genau sagen musst, wo du bist. Ich meine, das Einzige, wo man wirklich festgenagelt wird, ist, dass man in dieser Stunde zu Hause ist, sonst hast du eben einen verpassten Test. Aber da denkt jeder, ja klar, das kann ja niemals passieren, dass ein Profisportler so ein Fenster verpasst. Aber überleg dir mal, er sitzt irgendwie abends da mit deinem Kumpel und denkst dir, okay, morgen früh machen wir mal eine Sonnenaufgang-Tour und fahren einfach mal eine halbe Stunde früher als sonst los. Und dann ja, denkt sich jeder, wie kann das sein? Das läuft doch genau nach Plan und nach Schema. Aber auch wir sind Menschen, Lebemenschen und deswegen funktioniert das auch über eine lange Zeit ganz gut. Ich meine, ich bin jetzt irgendwie, weiß gar nicht, 16, 17 Jahre dabei und da muss eine gewisse Lockerheit dabei sein. Sonst funktioniert das nicht und dass das nicht jeder glaubt oder einem jeder abnimmt, das ja, gehört halt dazu.
Mich würde noch mal ein letzter Punkt, den du schon ein bisschen angerissen hast, interessieren. Ich habe mit Erstaunen, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, festgestellt, dass seit 2014 jeder Ironman Hawaii von einem Deutschen gewonnen wurde. Insofern könnte man ja fast sagen, das ist so ein bisschen eine deutsche Sportart, Langstrecken-Triathlon. Wie ist es mit der Anerkennung? Werdet ihr richtig gefeiert? Fühlt ihr euch als Stars? Erkennen einen die Leute, wenn du lebst ja in Spanien, aber wenn du mal in Deutschland bist? Kriegt man Anerkennung in dem Maße für den Sport?
Ja, absolut. Also ich muss echt sagen, da geht es uns wirklich, wirklich gut, auch nicht nur in Deutschland. Es ist irgendwie, es ist ein angenehmes Maß, muss ich sagen. Es ist nie so, dass ich durch einen Flughafen laufen würde und nicht irgendwie ein, zwei Selfies mache. Aber es ist auch nie so, dass ich mich nicht frei bewegen könnte. Weißt, es ist so ein angenehmes Maß, wo du sagst, hey, cool, du hast noch die 30 Sekunden Zeit, um dich vielleicht auch mit irgendeinem Fremden mal zu unterhalten. Da muss ich echt sagen, das ist ein weiter Weg von meiner ersten Autogrammstunde, wo genau 6 Leute kamen und 3 davon waren für den Typen, der neben mir stand. Und deswegen, ja, ist es echt gerade in Deutschland irgendwie krass, wie dieser Sport gewachsen ist. Und deswegen können wir uns, glaube ich, auch gegenüber vielen anderen olympischen Sportarten ganz und gar nicht beschweren.
Also er wird schon gut erkannt. Ich war 2018 mit ihm beim Frankfurt-Marathon, wo er als Gast da war. Also vor allem in der Ausdauerszene, da ist er dann schon, genau. Da ist er schon King of Currywurst. Ja? Ja. Aber natürlich zu Recht.
Hast du neidisch rübergeguckt? Ne? Das ist für Buschi eher schwierig, wenn mal ein größerer Star neben ihm. Das wegen umgibt, dass ich gerne mit Leuten wie
mir. Was ist denn schon wieder los mit dir?
Ich sehe, ihr beiden habt das schon. Ja, da fällt mir irgendwie, jetzt wo ich dich andauernd mit deinem Wodka-Glas da im Hintergrund sehe, da fällt mir eine coole Story ein aus dem Trainingslager in Foromeux. Das haben die Franzosen hier in die Pyrenäen gebaut, um sich damals, glaube ich, auf Mexiko vorzubereiten. Und da waren damals die Schweizer Schwimmer mit dem Jinedine Turitzki, heißt der, glaube ich. Das ist der damalige Trainer, Alexander Popov über seine Schwimmerzeiten begleitet hat. Genau. Und der hatte immer genau diese Pulle so auf dem Tisch stehen, zum Mittagstisch. Kein Witz.
Das ist Wasser, Jan. Das ist Wasser.
Kein Witz, aber der hatte Wodka drin. Deswegen. Nur weil Schmie so eben daneben geschüttet hat. Deswegen denke ich mir, vielleicht hat er ja auch Wodka drin.
Der hat eine Pulle Wodka immer da stehen.
Kein Witz. Genau so. Durchsichtige Glasflasche. Und hat das Ding aber zum Mittagessen mindestens ein Viertel, wenn nicht zur Hälfte, leer gemacht.
Wie Schmieso.
Immer so.
Das ist der absolute Wahnsinn. Abschließend, wir wollen dich auch nicht zu lange von der Familie fernhalten. Das machst du schon selbst immer. Nein, machst du ja nicht, ist ja alles so.
Nö, hast schon recht.
Ironman, Oktober wäre der Termin. Es gab jetzt aus der Profiszene, ich glaube, der Patrick Lange hat das angesprochen, die Idee, wenn das stimmt, ich zitiere hier eine Zeitung, eventuell nur die Profis einzuladen, mit 60, 70 Profis den Ironman auf Hawaii abzuhalten, den, ich sag jetzt mal despektierlich, Jedermann-Triathlon, es ist deutlich mehr als ein Jedermann-Triathlon, aber für 2.500, die sich das Startrecht ersportelt haben, nicht zu machen, aber für 60, 70 Profis. Kannst du dir vorstellen, dass das passieren könnte?
Ach du, ich finde es momentan echt so schwierig, sich darauf zu konzentrieren. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil auch 60, 70 Leute auf einem Fleck momentan einfach schon zu viel ist. Da muss da erstmal nach Hawaii hinkommen. Da muss der ganze Zirkus drumherum hinkommen. Und man muss auch sagen, das Coole und das Moderne am Ironman, wenn man das so sagen kann, ich würde ja nicht sagen, dass wir eine coole Sportart sind, aber was wirklich cool ist, ist definitiv, dass wir eben diese Jedermänner, dieser Altersklassenathleten dabei haben. Ja, das heißt, als Hobbysportler bist du zur gleichen Zeit auf der gleichen Strecke, hast diese Geschichten zu erzählen. Und das ist auch eine der wenigen Sportarten, wo du als Profi hinkommst und der Fan erzählt dir erstmal, wie sein Tag gelaufen ist. Also es ist total...
Ist geil.
Es ist total kurios im ersten Moment, aber irgendwie auch, ja, ich sag mal, modern, weil es so inklusive ist, weißt du? Und deswegen funktioniert unser Sport, weil unsere Fans selber so investiert sind. Die sind dabei, die haben sich alle ihre Zeitfahrräder gekauft, trainieren Tag ein, Tag aus. Und da bist du natürlich ganz anders investiert, als wenn du mal ein Ticket zur Formel 1 kaufst und sagst, hey, guck mal hier, der Lewis, da darf ich einmal winken. Und da muss man sagen, Ja, vielleicht einmalig mag das funktionieren, aber grundsätzlich funktioniert unser Sport nicht ohne Hobby, Altersklassen und ambitionierte Hobbysportler.
Das ist wahrscheinlich wieder der Punkt, ne? Besser als gar nichts, ne? So wie halt viele Sportarten gerade denken müssen, machen wir es lieber so mit Abstrichen, als dass das Event überhaupt nicht geht, ne?
Ja, aber ich denke, der Punkt ist schon richtig. Du musst anreisen. Ich weiß auch nicht, ob das, wir reden ja auch im Fußball und so drüber, ob das die richtige Signalwirkung hätte.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Dass man sagt, man macht so ein geschlossenes System und für die Jungs machen wir das weiter. Es ist echt schwierig, glaube ich.
Ja, da war
ich denke, abschließend
war auch ein interessanter
dazu die Situation.
Ja, ja, bitte. Nee, war ein interessanter Artikel gestern in der Sports Illustrated, die darüber geredet haben, genau wie es wäre, NBA-Spiele oder NHL-Spiele oder sonstiges in ein geschlossenes System zu machen, ja, dass die ganzen Leute, die von außen dazukommen, ja auch eigentlich erstmal in Quarantäne sein müssten und dass das technisch extrem schwer umzusetzen ist. Ich meine, wie gesagt, so ein gestaffeltes Startsystem in irgendeinem, ja, vielleicht kontinentalen Rennen, wo die Anreise dann doch deutlich kürzer ist. Aber wir hätten zum Beispiel die Weltmeisterschaft über die Halbdistanz in Neuseeland, im Dezember soll die stattfinden. Und die diskutieren aber gerade drüber, dass für die nächsten 12 Monate sich alle erstmal 2 Wochen in Quarantäne bewegen müssen. Und dann ist es absolut gestorben. Also wie gesagt, da kommt, glaube ich, noch ein bisschen was auf uns zu. Wir müssen irgendwie checken, dass der Sport wunderbar ist und uns mit tollen Emotionen irgendwie versorgt. Aber viele Emotionen müssen wir, glaube ich, auch nochmal neu erleben mit den ganzen Replays, die uns die nächsten Monate begleiten werden. Und das ist auch okay so. Man muss einfach mal, ja, irgendwie halblang machen und gucken, was wirklich geht und was es wert ist.
Ja, und umso schöner wird es dann, wenn's irgendwann überstanden ist. Ich glaube übrigens auch, dass uns das noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Aber bis dahin sind andere Dinge. Und deshalb fand ich die Aktion so toll und habe sofort gesagt, ich möchte zeitnah danach mit ihm reden, weil wirklich da ganz, ganz andere Dinge gerade vorne stehen. Jan hat das zu Beginn des Gesprächs angesprochen.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast.
Tausend Dank.
Ich danke euch.
Bleibt gesund. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nochmal der Aufruf an alle Leute da draußen, die uns hier beim Lauschangriff zuhören, auf die Facebook-Seite, Instagram-Seite von Jan Frodeno gehen. Da gibt's die Möglichkeit, weiterhin zu spenden, dass wir das möglichst schnell in den Bereich von 250.000 kriegen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe noch ein Original-Nationalmannschaftstrikot von Dirk Nowitzki zu Hause irgendwo hängen.
Kann ich das haben?
Und ich könnte mir vorstellen, nein, du kannst das nicht haben,
du Trottel. Du müsstest das versteigern.
Ich glaube, ich kann das versteigern. Ich finde es noch und dann packen wir das noch da drauf. Wenn ich es nicht finde, packe ich auf jeden Fall so noch was drauf.
Super,
ganz, ganz toll, Jan. Gerne. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und ich drücke die Daumen, dass es irgendwann an den Punkt kommt, wo es sich abschwächt, wo es besser wird.
Das wird's auf jeden Fall. Ich danke euch vielmals. Viele liebe Grüße. Macht's gut.
Alles Gute.
Ciao.
Vielen
Dank. Danke, ciao, liebe ciao. Grüße. Ciao.
So. Krasser Einblick. Ne? Ich hatte ja noch, du hast mich ja aufgefordert, mir ein bisschen Gedanken zu machen. Ich hätte ja noch so viel gern.
Ja, aber dann wären wir das aktuelle Sportstudio in XXXXL-Version. Ja, ich glaube, ihm lag am Herzen da auch diese Dinge, was da in Spanien gerade los ist und die Besonderheit der Situation. Wie lange sind wir denn?
Wir waren jetzt, glaube ich, mit ihm fast, weiß nicht, gute halbe Stunde auf jeden Fall. Ja. Ich finde das allein geil, dass er, und das nimmt man ihm ja auch, was heißt, das klingt so dumm, nimmt ihm das, nein, aber man merkt, dass er wirklich hier Sport ist, Unterhaltung, aber dass der von sich aus direkt diesen Antrieb hat, was kann ich denn machen?
Ja.
Ja. Das ist schon stark.
Das sind diese Sportler und deshalb, das war ja auch die Grundidee des Lauschangriffs, endlich was mit Sport. Auch diese Sportler, natürlich jetzt zu einem ganz, ganz tollen Anlass, weil er diese Aktion Triad Home gemacht hat, aber diese Sportler auch mal etwas mehr in den Mittelpunkt zu rücken für eine breite Öffentlichkeit, für Menschen wie dich.
Ja, ist ja, glaube ich, aber er hat es ja auch, ne, also in dieser Szene, mein Bruder macht ja zum Beispiel auch Triathlon. Ich bin mir hundertprozentig sicher, der weiß das meiste, alle kann. Mhm. Und zum Beispiel allein, was er erzählt hat mit dem Neoprenanzug, das hat mir mein Bruder zum Beispiel auch erklärt. Sind ja lauter so Sachen, die du aber nicht hörst, wenn du nicht mal in diese, ich nenne es jetzt mal Blase, reinkommst. Und ich finde, du hast völlig recht. Ich finde das geil, wenn wir so ein bisschen Blasen aufstechen oder untereinander verbinden. Dann hätte der Podcast hier eine Menge erreicht.
Ja, wobei du rein von deiner doch muss man ja sagen, du bist ein sehr gebildeter Mensch. Ja.
Ich jetzt?
Ja, ja, du weißt schon ein bisschen was. Und du hättest, das hättest du dir denken können, ne, dass Neopren natürlich den Auftrieb
ja, wie gesagt, ne, ich habe das immer verbessert. Mit dem menschlichen, natürlichen Neopren.
Ja, 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 ja.
Es gibt gar keine Anzüge in meiner Größe.
Habe ich eigentlich den Leuten schon verraten, dass Schmiso gar nicht schwimmen kann?
Wie kommst du denn jetzt auf den Quatsch?
Das habe ich jetzt einfach so behauptet.
Sobald der Frodeno weg ist, geht es hier wieder nur um Corona.
Nein, 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 ist alles gut. Du hattest ja gesagt, dass du diesmal die Gliederung übernehmen wolltest. Also, es war ja schon wieder schön zu beobachten, dass du wieder überhaupt nicht vorbereitet warst. Ne? Ich komme hier hin.
Absolut.
Ja, Moment, dann fragt er mich erstmal eine halbe Stunde, ob wir denn jetzt erst den Jan Frodeno reinnehmen sollen oder erstmal unseren Teil, ja, was auch immer unser Teil ist.
Moment, da musst du immer dran denken, wie ich gestrickt bin. Ja? Mhm. Wenn ich lese.
Ich nehme noch einen Schluck Wodka.
Ja, ich weiß auch nicht, wie er da drauf gekommen ist, nur weil hier ein Wasser auf dem Tisch steht. Also, wenn ich lese, dreifacher Ironman-Sieger Hawaii, Olympiasieger, mit Abstand Weltbestzeit, auch wenn er jetzt schön erklärt hat, warum das für ihn gar nicht so interessant ist, dass er das einmal haben wollte, aber jetzt fand ich wirklich interessant, warum ist denn dieser Abstand so brutal? Also wenn man sagt, keine Ahnung, der Erste in einer Liga ist so viele Punkte weg wie der Zweite vom Siebten, sehr brutal, und so ist es scheinbar.
Er ist offensichtlich ziemlich gut.
Ja, genau, aber vor so jemandem habe ich dann eben einen Heidenrespekt, ja, wie du weißt, ja, wie es mir in die Wiege geht. Nein, aber so wie ich einfach bin. So, und dann denke ich mir eben, scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Ist der denn, du sagst es ja dann immer, sind doch ganz normale Leute, aber ich mache mir dann eben Gedanken, wie, wo, wann rufen wir den denn jetzt an, dass es für ihn möglichst angenehm ist?
So. Ja, aber das hatten wir ja vorher geklärt. Ich hatte ihn ja schon vor dem Triathlon, hatte ich ihm geschrieben, ob das wohl klappen würde. Da war er total im Stress, da kam erstmal nichts, habe ich schon gedacht, ach Mensch, schade. Und dann hat er sich aber zwischendurch doch schnell gemeldet und hat gesagt, machen wir. Ich habe übrigens auch gestern...
Hat ja auch viel Zeit auf dem Laufband, ne? Da kann man das schon mal zurückschreiben.
Ich habe via Instagram gestern von Carla Borger, deutsche Beachvolleyballerin, die Anfrage bekommen, ob wir nicht auch mal Beachvolleyball thematisieren wollten, ob wir nicht mit ihr mal sprechen
sie
wollen.
Sie hat sich von sich
sie hat
das
sich gemeldet.
Das finde ich natürlich mega.
Ja, das werden wir bei Thomas Müller oder Mats Hummels nicht erleben. Die werden nicht bei uns anrufen.
Die haben wir beide schon
gesehen. Yeah. nein, das ist doch das Schöne, da dürfen wir uns auch mal, nein, nicht uns, den Sportlern auf die Schulter klopfen, wenn wir da hinkommen, dass die sagen, ey, dann möchte ich auch gerne mal ein bisschen über meinen Sport plaudern und über das, wie ich lebe, wie ich trainiere. Dann
ich glaube ja auch, dass die Leute, ne, also es ist so self-fulfilling prophecy mäßig. Die Leute haben, das hat sich vor vielen Jahren so entwickelt, vor allem erstmal Fußball geguckt und in Deutschland vor allem noch Wintersport. Dann wurde das im Fernsehen gezeigt. Dadurch haben es immer mehr Leute geguckt und so. Aber ich glaube nicht, dass die Leute grundsätzlich nicht ein Interesse für alle möglichen Sportarten haben. Ich fand das ganz interessant. Ich habe zum Beispiel
Sie sind dazu erzogen worden. Sie sind von uns dazu erzogen worden, aber es ist nun mal so, dass Fußball Volkssport ist. Das spielen, weiß ich nicht, 6, 7, 8
genau.
Millionen.
Genau, und es ist ja auch geil.
Organisiert.
Fußball ist einfach geil.
Ja. So. Ja, aber anderer Sport ist auch geil. Und in Deutschland wird er leider meist nur dann registriert, wenn es Gold bei Olympischen Spielen gibt. Oder vielleicht in einigen Sportarten noch bei einer Weltmeisterschaft. Wobei eine Weltmeisterschaft der Kanuten bekommt schon kein Mensch mehr mit.
Ja, leider.
Aber wenn die Kanuten Medaillen sammeln bei Olympischen Spielen, dann sind sie die allergrößten.
Ja, und vor allem, wenn sie es nicht schaffen, werden sie gleich angekackt. Wofür das ganze Geld, wenn dann nur so und so viel Medaillen rauskommen?
Habe ich auch einen, den wir demnächst mal hier hören können. Jules Oelze, ganz interessanter Typ, ein Biest. Kanute, wenn der über seinen Sport erzählt.
War das der, mit dem du da...
Ja, das Thema wollte ich jetzt nicht ansprechen. Also ich versuch,
als du 8-mal umgekippt bist.
Ja, du hast wieder gut reden. Du passt da gar nicht rein, weil du so dicke Beine hast. Du passt gar nicht in dieses kleine Kanu rein.
Hab ich dir das nie erzählt, dass ich das mal gemacht habe?
Ja, aber nicht, aber nicht das mit dem Kanu.
Doch. Das mit dem
Jules, wenn du uns hörst, melde dich bitte bei mir.
Quatsch.
Ich hätte einen Probanden
ausprobiert.
Für demnächst irgendwann mal. Das ist sackschwierig.
Nee, wenn du das nicht schaffst, also muss man wirklich sagen, ich weiß, dass du eine Sportskanone bist. Wenn du das nicht schaffst, dann...
Keine Chance. Hat er mir ja hinterher auch gesagt, dass man 3 bis 4 Monate braucht, ehe man überhaupt mal so 10, 20 Meter zurücklegen kann. Weil die Dinger so
umfällt,
kibbelig sind. Und du hockst ja wie so ein Indianer da drin, auf Knie und das andere Bein vorne. Voll aufgesetzt.
Ich bin schon froh, wenn ich nicht vom Rad falle, wenn ich da dran. Ja? Also das
ich wäre schon froh, wenn du überhaupt mal aufs Rad steigen würdest.
Ja, gestern habe ich ihn wieder mal eine Tour zusammen.
Gestern habe ich ihn angerufen. Nee, Insta Live waren wir, ne? Insta war's, ne? Und war da war es wieder, es war wieder so, dass, und das ist ja schön für mich auch zu beobachten, ne? Wenn ich dann sage, jetzt geh mal raus, 15 Minuten später ist bei der Insta-Story von Florian Schmidt-Sommerfeld ein schönes Bild von der Isar oder vom Wald oder vom Englischen Garten. Also er braucht den Tritt in den Arsch, das ist so.
Ja gut, das ist wirklich so. Ja gut, doch. Ja, da kann ich leider, ich weiß auch nicht.
Und das ist in diesen Zeiten gerade wichtig, mal raus an die frische Luft.
Aber bei mir ist es dann auch so, dass wir, wenn ich dann mal was angefangen habe, also bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich setze mich ja, deswegen habe ich so einen komischen Tag-Nacht-Rhythmus, ne? Wenn ich mich mal hinsetze, gestern, ich habe überlegt, was reden wir denn eigentlich? Dann dachte ich mir, komm, Frodeno interessiert mich, dann liest du 8 Interviews und der kann ich übrigens jedem nur empfehlen. Googelt einfach mal Jan Frodeno Interview, es hätte noch 100 Themen gegeben und so geile Zitate von ihm, ist auch
egal. Aber ich lerne immer, dass die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute so niedrig ist und dann denke ich immer, ja.
Ja, aber weißt du, wenn ich an, also so ist das zum Beispiel auch vor allem, das merke ich vor allem, ich ärgere mich dann immer wieder über mich selber, wenn ich ein Spiel kommentiere, jetzt Fußball oder Handball und zum Beispiel, dann ist das in der Konferenz oder sagen wir mal, es ist, manchmal habe ich ja Handballspiele, die haben jetzt nicht die ganz hohe Bedeutung ne, und auch nicht so viele Zuschauer und dann denke ich mir schon manchmal, ja, da machst du jetzt mal ein bisschen weniger, da liest du nicht 13 Artikel, sondern vielleicht nur die 2 wichtigen und rufst halt schnell die beiden Trainer
Kardinalfehler.
An und redest mal kurz.
Kardinalfehler.
Ja, Moment, nee. Und dann denke ich mir, weil es ist ja immer nur eine Verteilungsfrage, dann denke ich mir, dann kann ich mehr Zeit in anderes investieren. Dann lese ich eben mal Artikel zu Spielen, die ich auch gar nicht kommentiere, einfach nur aus Interesse. Und dann am Ende sitze ich wieder da und habe mich wieder 8 Stunden in jede Kleinigkeit zu einem Spiel, die ich dann alle im Kommentar gar nicht brauche, irgendwie reingearbeitet. Aber es ist, wie du sagst, ich brauche den Arschtritt und muss irgendwie mal anfangen.
Das Anfangen. Ja, Moment, stopp, aber das ist jetzt, ja, aber jetzt haben wir uns missverstanden. Dass du das machst, ist ja eh Wahnsinn und natürlich, das ganz kurz für alle, die mal in Sportjournalismus wollen, natürlich muss man sich auf diese kleineren Dinge, das sind ja im Regelfall auch Mannschaften, wo sich die Zuschauer nicht so auskennen, da muss man sich gerade extrem vorbereiten, weil die dir dann einen Fehler nachweisen, die wissen es ganz genau, weil die beschäftigen sich mega intensiv mit diesen kleineren Teams. Schaffen wir mal den Transfer zum Fußball. Wenn du Dortmund gegen Bayern München kommentierst, musst du keinem mehr erklären, wer Thomas Müller, Mats Hummels oder sonst wer ist. Richtig. Da geht es dann wirklich nur noch darum, das Spiel zu begleiten, im Zweifel zu analysieren, wenn du keine Experten an der Seite hast. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das war bei mir auch beim Basketball immer so. Es war sehr interessant, bei Welt- oder Europameisterschaften sich mit Angola oder mit Bosnien-Herzegowina zu beschäftigen. Weil da gab es dann immer so 1-2 Spieler, die waren bekannt.
Ja.
Und der Rest, da hättest du theoretisch sonst was erzählen können, das hätte kaum einer gemerkt. Ja, aber die paar, die sich gut auskennen, die merken das an dieser Stelle.
Aber hast du, das finde ich eigentlich ganz spannend, hast du denn, wenn du jetzt, also du hast sicher nicht nochmal erklärt, wer Dirk Nowitzki ist, aber du warst ja zur Telekom-Zeit damals unfassbar drin in der BBL, ne? Und für dich war völlig klar, wir können jetzt alle nehmen, Nils Giffey, Robin Benzing und so weiter, wer die sind, was die können, wo die herkommen. Wie hast du denn dann wirklich umgeschalten bei größeren Turnieren und gesagt, jetzt haben wir eine größere Masse, jetzt muss ich nochmal grundsätzlicher
was erklären? Das hat mir ja bei Leuten, die, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es ist echt schwierig, dass es nicht wieder beleidigt oder anmaßend drüber kommt. Nee, ist tatsächlich so. Es war eine große Diskussion. Auch Leute, die ich sehr schätze von ihrem Basketball-Know-how, die haben ja dann irgendwann gesagt, ich würde es nur noch um meiner selbst willen, um des Entertainments willen machen. Das stimmte aber gar nicht. Ich wusste immer, als Basketball phasenweise Anfang der 2000er mal recht groß dank Dirk wurde und die Erfolge der Nationalmannschaft, da wusste ich immer, jetzt...
Ich habe jetzt dank dir verstanden.
Nein, dank Dirk.
Ich hab
da
noch
da bist du noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Nein, das ist tatsächlich so, dass ich dann wusste, wir haben nur eine Chance. Und es werden übrigens diese... Ich nenne das jetzt mal einmal, so diese bornierten Leute, die immer meinen, sie sind was besonders Tolles, weil sie noch ein bisschen mehr sich angelesen haben als andere, werden das vielleicht auch nie begreifen. Aber dann bleibst du immer ein Closed Shop. Ja, wenn du das nur, wenn du das alles nur machst, um zu zeigen, was du alles weißt. Nein, du musst im kleinen Einmaleins wieder anfangen und den Leuten erklären, wer damals Ademola Okulaja, für jeden Basketballfan war das eine Größe. Das war jemand, der auch an der Schwelle zur NBA stand. Das war jemand, der in Europa Name war. Aber meine Nachbarn wussten, die dachten, Ademola Okolaja ist die Neuverpflichtung von Eintracht Frankfurt. So. Und das musstest du erklären. Und du musstest sogar auch erklären, was der Dirk Nowitzki da in der NBA gerade veranstaltet. Heute ist das ja undenkbar. Heute sind ja alle so super schlau in jeder Sportart. Aber der, nochmal, ich mach, du hast es damals dann, guck mal, Türkei, das Halbfinale, Deutschland-Türkei 2001, das haben in der Spitze 3,5-4 Millionen Menschen geschaut.
Davon hatten eine halbe Million wahrscheinlich ein BBL-Spiel pro Jahr gesehen
so,
haben.
So. Und das ist halt einfach wichtig. Jetzt reden wir wieder über Sportjournalismus. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das interessieren.
Ja, stimmt, wir wollten doch eigentlich, ja.
Aber ich will nur sagen, ja. Es war übrigens das Gleiche mit RAN NFL. Ich habe mit Icke und Max Zielke am Freitag Insta Live gehabt und da haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Natürlich gibt's Leute, die deutlich mehr vom Football verstehen als wir und die uns immer mal einen Fehler nachweisen. Die müssen es aber übrigens auch nicht in der Situation gerade live bewerten, sondern sie machen das alles schön im Nachgang.
Ja.
Auch Sportreporter sind Menschen, auch die machen Fehler, aber am Ende macht man es in erster Linie, wenn man es aus meiner Sicht richtig macht, um eine Sportart den Leuten nahe zu bringen und wenn man Sportfreak ist, übrigens auch die Sportart zu pushen. Und das, glaube ich, ist was anderes als Expertentum unter 30.000 Menschen zu betreiben. Das hilft nämlich einer Sportart nicht.
Hast du schön gesagt. Ich bin da voll auf deiner Linie. Weil das jetzt reinpasst, jetzt nehme ich doch noch mal eine Hörerfrage, die wollte ich eigentlich letztes Mal schon mal.
Geh mal näher ans Mikrofon, dann hat das schon einen schönen satten Sound.
Ja, okay.
Das hat dann liebe was von,
Leute. Ja, genau. Henrik Mertens hat mir geschrieben, herrlich euer Podcast, war der perfekte Begleiter heute der großen Laufrunde. Er ist selber angehender Sportjournalist, absolut sportverrückt. Er findet es klasse, dass wir so viele Hintergrundgeschichten haben. Sowas kann man nicht studieren. Und so weiter und so weiter. Seine Frage, ich habe jetzt das Lob für uns ausgelassen, aber vielen Dank, Hendrik, dafür. Ihr habt von euren Frauen erzählt. Brennen die genauso für den Sport, vor allem Anschauen am TV? Sind Kompromisse nötig? Oder wie wird das geregelt? Auch weil mich das selbst vor Herausforderungen stellt. Meine Freundin hat mich schon als verrückt abgestempelt. Das finde ich in der Tat sehr spannend. Du, soll ich anfangen?
Ja, natürlich.
Bei mir war das in der Tat, also Helena, als ich sie kennengelernt habe, hat sie noch viel, vor allem Fußball, geguckt. Da konnten wir wirklich zusammen.
Nee.
Ja.
Aha.
Ja, nee, du kennst sie gar nicht mehr so, ne? Sie hat wirklich viel Fußball geguckt. Wir haben große Spiele zusammen angeguckt, sind nach Möglichkeit auch öfter mal ins Stadion gegangen. Ist ja in München nicht so leicht, bei den 60ern leichter, bei den Bayern ist es schwierig, an Karten zu kommen. Insofern haben wir das öfter mal mitgenommen, wenn das möglich war. Bei ihr ist das aber dann irgendwie ein bisschen abgeebbt mit der Zeit. Man macht ja, glaube ich, auch einfach so Wandel in seinem Leben durch und dann interessieren einen halt andere Sachen.
Das sollte so sein.
Und dann, zur RAN-NFL-Zeit hat sie in der Tat, als das losging, immer mir zuliebe sozusagen Sonntagabend Football geguckt. Aber auch das ist irgendwann.
Hat sie nur geguckt, wenn du es moderiert und kommentiert
hast? Ja, im Endeffekt hat sie es wirklich weh.
Dann hat sie die ganzen guten Sendungen nicht gesehen.
Schlecht. Ach komm, ey. Ich sollte nicht auf jede Spitze.
Nein, aber pass auf, von dir wollte ich eigentlich was anderes hören, weil bei dir ist es ja einfach schon krass, wenn es um zusammen gucken geht. Du guckst ja alles. Und nachts und hast du nicht gesehen. Und das, wie geht sie denn damit um?
Ja, das war schon genau diese Manie, die ich vorhin mal ein bisschen beschrieben habe, dass ich dann 8 Stunden Artikel zu einem Spiel lese, wo ich nur 1% wieder von überhaupt brauche und nur 0,1% von erzähle. Naja, da sagt sie schon irgendwann mal, oder es hat sie regelmäßiger mal gesagt, übertreibst du es nicht ein bisschen? Und ich ziehe mich natürlich immer sehr darauf zurück, am Anfang hat sie das total unterstützt, dass ich alles gucke. Irgendwann hat sie schon mal hinterfragt.
Ja, zu Recht.
Wenn dann wieder 3 Stunden Snooker lief.
So, und völlig zu Recht.
Und leider hat sie dann irgendwann gemerkt, dass ich das beruflich gar nicht brauche. Und dann musste ich solche Sachen
Und das ist nämlich, weil der Schmie so konfliktscheu ist. Ich merke das ja auch. Und dann setzt er sich vor die Glotze und sagt, ich
konfliktscheu? Achso, das war ein Witz. Ich dachte schon.
Das will ich da nicht. Bei uns, so, ist das, bei uns ist das.
Lisa ist ja auch Sportjournalistin. Ja, da hast du natürlich Glück. Ne?
Tatsächlich kann das. Also, das ist so ein Ding, als wir uns kennengelernt haben, war mir das zunächst gar nicht so bewusst. Also, ich wusste, dass sie auch im Sport unterwegs ist als Berichterstatterin. Aber ich war mir gar nicht bewusst, dass ich plötzlich mit einer Frau an meiner Seite auf der Couch samstags mittags sitzen konnte. Da war ich noch nicht bei Sky, da war ich nur Zuschauer in der Konferenz. Viele werden sagen, das war noch gute Zeit. und wir konnten da zusammen sitzen und haben es beide genossen, an einem verregneten Samstag im November Konferenz zu gucken und fanden das total geil und haben auch tatsächlich, oh Gott, das hat jetzt erweckt jetzt wieder so einen Macho-Eindruck, aber wir konnten echt auch über diese Fußballspiele diskutieren. Weißt du, es war nicht nur
also
so...
Also sie hat dir erklärt.
Sie hat es mir erklärt. Und dann, nachdem der CEO damals von Sky, Carsten Schmidt, wusste, dass Lisa mir Fußball erklärt hatte, hat er sich getraut, mich zu verpflichten.
War das wirklich genau?
Nee, und das finde ich super, aber ihr ist es auch too much, wenn ich dann doch nochmal Euroleague Basketball, also alles natürlich noch zu Zeiten, wo das alles noch lief, und dann doch nochmal das späte Spiel der NFL versuche, das ist ihr schon auch too much, oder auch, das gebe ich ja auch zu, wenn die Kinder da sind, die sagen dann auch schon mal, Papa, wir wollen mal einen Film auf Netflix oder Sky oder so gucken und dann jetzt aber nicht du ins Büro, sondern du guckst mit uns.
Ja.
Das, so,
okay, da wollen sie dich auch dabei haben.
Ja, natürlich, und das funktioniert dann auch nicht immer. Und bei mir ist es tatsächlich, aber ich bin ja auch schon ein paar Semester länger im Geschäft, bei mir ist es da auch ein bisschen weniger geworden, muss ich sagen.
Aber bei dir ist es dann, verstehe ich schon auch so, das Berufliche wird akzeptiert quasi, aber wenn sie merken, okay, jetzt guckt er Sachen, die er nur aus Vergnügen guckt, dann wird auch mal
dann
die
Kante. Dann Ärger, ja. Das ist... Das verstehe ich aber auch. Auf der anderen Seite, ich habe ja schon hier mehrfach als alter Dinosaurier den angehenden Sportjournalisten erklärt, leider ist schon der Weg, den so ein Schmiso geht, dann fürs Know-how doch der richtige. Man muss das Zeugs fressen und man sollte sich wirklich dafür interessieren. Ja. Mittlerweile hat er sich auch zu jemandem entwickelt, dem es nur noch darum geht, wie er vor der Kamera aussieht. Aber
das sieht man vor allem jetzt mit meiner Frise. Das ist eine Katastrophe. Komm, das Thema sollten wir schnell...
Wie lange sind wir jetzt? Ich wollte diesmal etwas kürzer werden.
Eine Stunde sieben.
Schon wieder? Also 1:15 ist die Grenze, würde ich sagen.
Komm, wir haben jetzt noch ein paar Themen.
Was hast du denn noch? Die
müssen wir schon noch abarbeiten.
Echt?
Ja, was mich mal interessiert, du hast es sicher mitbekommen.
Gibt's doch nicht. Was ist denn los mit dir, du Streber?
Ja, Helena! Ich wollte jetzt mal über ein paar Sachen, das interessiert, das bewegt mich. Ja. Das, was es überhaupt, es gibt ja gerade wenig. Normal würden wir einfach reden, ey, hast du das am Wochenende gesehen, wie der den da reingehauen hat oder was weiß ich. Geht ja alles gerade nicht. Toni Kroos. Hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ja. Guter Freund von dir.
Guter Freund von mir ist jetzt übertrieben.
Toni Kroos, guter Bekannter.
Wir kennen uns und ich hatte mal ein faszinierendes Interview mit ihm 2005.
Lohnt sich. Gibt es, glaube ich, immer noch auf YouTube. Ne?
Ja, aber da jetzt keine Werbung. Ja, was wolltest du?
Er hat in einem Podcast, hat er sich so in die Richtung, da ging es um Gehaltsverzicht. Mhm. Also die meisten werden es mitbekommen haben. Ich sage es trotzdem nochmal für alle. Er findet es eigentlich immer noch besser, das volle Gehalt zu kriegen, mit dem Gehalt dann vernünftige Sachen links und rechts zu machen und zu helfen. Weil Gehaltsverzicht ist so ein bisschen eine Spende ins Nichts. Oder an den Verein, wobei er glaubt, dass das bei Real Madrid eher nicht nötig ist. Die sind ja finanziell sehr gut aufgestellt. So, und jetzt hat er das nochmal erklärt, weil es dann in der heutigen Zeit ist man schnell dabei, Shitstorm gab, dass er da vielleicht falsch übersetzt worden ist. Und er hat gesagt, von Anfang an hat er gemeint, wenn das den Menschen im Verein hilft, dann ist es logisch, für auf sein Gehalt zu verzichten. Und inzwischen verzichten sie auf 20% auch bei Real Madrid. So wie du Toni kennst, ist er da wirklich falsch verstanden worden? Ja, wie steht er zu dem Thema?
Hundertprozentig. Also Toni, wenn du uns hörst, signalisier mir doch mal Bereitschaft, bei uns im Lauschangriff dabei zu sein. Nein, das ist, am besten kann er es ja selbst erklären, ja, dass er wirklich dann, dass wir mit ihm darüber sprechen. Ich kann ja auch nur als jemand eine Einschätzung abgeben, der ihn auf eine Art und Weise erlebt hat, wie ich es mir nicht vorstellen konnte, nämlich als sehr reflektierten, bodenständigen, geraden, jungen Kerl. So, und ich habe direkt, als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist Clickbaiting, das ist irgendwie, da wird eine Sau durchs Dorf getrieben, das ist nicht Tonis Überzeugung. Und ehrlich gesagt, wenn man das mal zu Ende diskutiert, im ersten Schritt hat er übrigens nicht ganz Unrecht.
Ich finde auch den Punkt
so, weil
verständlich.
Man kann ja theoretisch auch sagen, okay, ich weiß nicht, wie Real Madrid wirklich unterm Strich finanziell dasteht, aber wenn, wir unterstellen jetzt mal, denen geht's wirklich ganz gut, dann könnte ja auch der Club zusehen, den Mitarbeitern, die deutlich weniger verdienen als die Fußballprofis, unter die Arme greift, wie er das handelt. So. Sollte da, und das hat ja Toni jetzt offensichtlich auch gesagt, ein Gehaltsverzicht der Profimannschaft extrem helfen oder überhaupt helfen, dann ist er natürlich dabei. Den Punkt, den er angesprochen hat, finde ich extrem gut. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Ihm kann man das auch glauben, weil wer ihn erlebt, gerade im Umfeld seiner Toni Kroos Stiftung, der weiß, wie sehr ihm am Herzen liegt, karitativ tätig zu sein. Er ist ja fast amerikanisch geprägt. Er ist wie viele US-Sportler. Und er wollte doch nur sagen, vielleicht finde ich auf freiwilliger Basis, und ihm darf man das eben glauben, einen viel hilfreicheren Weg, einen viel besseren Weg, etwas zu tun, als eine, das ist vielleicht unglücklich ausgedrückt, ein Verzicht ins Nichts oder eine Spende ins Nichts. Ich glaube, das hat er so nicht gemeint. Aber wenn ein Spieler glaubwürdig ist, aufgrund nicht nur seiner Worte, sondern seiner Taten in der jüngeren Vergangenheit, dann kann ich ihm doch daraus keinen Strick drehen, was er da gesagt hat. Ja. Und das ist wieder so eine typische Geschichte. Ich bin ja kein Toni Kroos-Fanboy oder so, aber es ist so ein klassisches Beispiel. Das ist, weißt du, es geht so ein bisschen in die Richtung, wie sich allen Ernstes Menschen aufregen, dass Millionäre 1 Million Euro spenden. Also Joshua Kimmich und Goretzka, Leon Goretzka. Ja. Da gab's ja abenteuerliche Meinungen dazu. Da habe ich echt Schwierigkeiten mit. Mhm. Aber auf der anderen Seite leben wir im freien Land und jeder kann seine Meinung äußern. Und
ich finde das ein gutes, das haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz noch vor der Sendung diskutiert. Ich finde da halt immer, man muss sich als ganz simples Beispiel, ohne das tiefer beleuchten zu wollen, aber weil man sagt, die sind so reich, warum spenden die nur 1 Million und wollen dann noch Anerkennung dafür? Wenn man übrigens in ein vierte Weltland geht, aus deren Sicht sind wir alle, übrigens auch die ihr zuhört, alle sowas von reich, so reich wie für uns halt Fußballprofis sind, aus unserer Sicht. So, und da will doch auch jeder ein bisschen seine Anerkennung dafür.
Aber es ist halt gerade in dieser Zeit dünnes, es ist halt gerade in dieser Zeit dünnes Eis. Das haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt, ne?
Ja.
Es ist einfach dünnes Eis.
Aber ich meine, es ist doch, also was sollst du denn machen? Also du hast ja zwei Möglichkeiten. Du spendest was, so wie Goretzka und Kimmich sehr schnell, und ich finde, mich wundert's null, dass es die beiden sind. Überrascht mich gar nicht, dass die so schnell dabei waren, sondern denen, das passt für mich einfach. Die nehme ich so wahr, dass die sich über sowas Gedanken machen. So, du kannst das einfach tun, wird ja auch oft gesagt, ja, aber dann macht's doch einfach und erzähl's keinem. Ja, wenn du das machst, dann sagen doch ganz schnell alle, ja, die Fußballprofis, die haben ja noch gar nichts gemacht. Die sitzen auf ihren Millionen und engagieren sich gar nicht. Was sollst du denn machen?
Und sie stupsen ja auch viele Leute an. Ich meine, es gibt diesen Spruch, Schmiso, tue Gutes und rede nicht darüber. Das ist übrigens, glaube ich, für Otto Normalverbraucher auch ein gar nicht so schlechter Weg. Aber wenn es solche Prominenten sind, die dadurch vielleicht, und das ist ja in diesem Fall auch gelungen, etwas auslösen und dafür, dass der Bayern-Fan, der kleine Junge, 5 Euro von seinem Taschengeld spendet, dann ist das einfach großartig. Übrigens nicht nur, weil das Geld hilft, jeder Cent hilft, aber nicht nur deshalb, sondern weil das auch was mit diesem Grundsatz Solidaritätsgedanken aus meiner Sicht im Moment zu tun hat. Mich fragen auch ganz viele Leute, und ich werde jetzt hier nicht platt treten, ob ich was spende, was ich tue, was ich mache.
Machst halt nichts.
Genau. nein, aber man kann viele Dinge. Ich habe vorhin auch gesagt, ich gucke mal nach dem Nowitzki-Trikot, wenn ich es noch habe, und versteigere es und hau das an die Geschichte von Frodeno aus.
Ja.
Ehrlich gesagt, hätte ich mir auch da wieder auf die Zunge beißen sollen, wahrscheinlich uns einfach hinterher mit ihm klären. Also
mach's doch erstmal und dann reden wir. Ja,
vielleicht so ein Rechtfertigungsmodus. aber ich finde, da gibt es eigentlich nichts Schlechtes dran. Und man kann ja auch, wenn du singen könntest, dann singst du halt. Und du musst ja kein Geld mit einsammeln, sondern vielleicht lenkst du ein paar Leute ab und bereitest ihnen Freude. Also jetzt nicht mit singen, bitte.
Ja, habe ich schon verstanden.
Aber es gibt doch unterschiedlichste Möglichkeiten. Geh für die älteren Nachbarn einkaufen.
Machen ja auch ganz viele, muss man sagen. Es passiert ja viel.
Und von daher, ich kann da nichts Schlimmes bei der Aussage von Toni finden, weil ich aber auch, bei mir hat er auch Kredit, muss ich sagen.
Ja. Aber ich finde auch, um es nochmal rund zu machen, du hast es ja schon, glaube ich, gut einsortiert, wenn man aufs Gehalt verzichtet, erstmal gehen dem Staat dann übrigens auch Steuern flöten, klar, den Spielern geht auch vor allem Geld flöten, aber es ist ja wirklich, das Geld verbleibt dann erstmal im Verein. Und das macht vor allem Sinn, wenn ein Verein sagt, Leute, macht das, oder wir müssen andere Mitarbeiter entlassen, weil wir keine Kohle, dann macht das Sinn. Aber wenn er sagt, bei Real Madrid ist das nicht nötig, finde ich auch, ist das der Weg. Nehmt das Geld, zahlt dafür eure Steuern und nehmt am besten das, was euch bleibt, und steckt davon möglichst viel.
Wird es auch andere Meinungen geben. ist auch, glaube ich, schwierig für uns. Und wie gesagt, wenn du die Diskussion jetzt hier weiterführst, müssen wir auch überlegen, generell Gehaltsverzicht. Natürlich gibt es auch Fußballclubs, meine Güte, auch in Deutschland, Bundesliga, zweite Liga, für die ist das wahrscheinlich existenziell notwendig, dass Spieler auf Gehalt verzichten.
Genau, dann genau, auch, das ist ja ein anderer Punkt. Genau, dann, wenn man sagt, ich muss es auch zum Wohle des Vereins tun, ist ja wieder was ganz anderes. Macht ja keinen Sinn zu sagen, nee, zahlt mir mal alles und ich spende dann was an euch zurück oder so. Das macht ja, da muss man Lösungen finden.
Hast du noch mehr rausgesucht?
Ich hab noch deutlich mehr.
Was hast du denn wieder? Ja, weil du zu viel Zeit hast.
Ja, eine.
Was ist denn eigentlich mit Kaffee?
Ja, aber den gibt's nach dem Podcast dann wieder. Weißt du
okay, doch. Okay, der war besser übrigens. War
ja, deutlich besser. Ich mach dir noch so.
Gut, einen. Was
ich
hast du denn jetzt einen. Noch?
Bruno Labbadia kommt zurück.
Ach, jetzt haben wir doch einen Fußball-Podcast hinten raus.
Sondern ich habe auch noch andere Themen, aber das würde ich noch ganz kurz. Ich habe dann noch zwei, die nicht Fußball sind, vor allem. Aber ich finde das geil, dass Bruno zurück ist. Wer sich nochmal anguckt, ich weiß, es ging immer irgendwann, er hat jetzt nirgendwo 6 Jahre lang Erfolg gehabt, aber seien wir mal ehrlich, welcher Trainer hatte das? Was der erreicht hat, der war zweimal im Pokalfinale, auch wenn er es zweimal verloren hat, aber mit Stuttgart und, was war denn das andere? Mit Leverkusen, glaube ich.
Das weiß
und
ich
nicht. Also, der war mit dem HSV im damals noch UEFA Cup, glaube ich, aber heutzutage Europa League Halbfinale. Der hat in Wolfsburg aus der Scheiße geholt und so solide wieder aufgestellt, sich leider wohl mit Schmadtke nicht verstanden, deswegen nicht verlängert. Ich finde, es gibt viele Geschichten, warum das auf Dauer irgendwie schwierig war, aber ich finde, der hat's absolut bewiesen. Ich finde das geil, dass der zurück ist.
Ja,
wenn denn dann mal wieder gespielt wird. Bei Hertha übrigens, habe ich doch schon gesagt, er wird Hertha-Trainer.
Ja. War mir klar und ich glaube all unseren fantastischen Zuhörern, die sich ja jetzt schon als absolute Sportfachleute herauskristallisieren durch ihre Kommentare zum Lauschangriff, war das auch klar. Ja, ich finde tatsächlich, mir ist in Erinnerung, was er wirklich da in Wolfsburg geleistet hat. Die lagen ja wirklich am Boden, muss man sagen. Und der hat da wirklich eine vernünftige Fußballmannschaft wieder rausgemacht. Was da jetzt in Berlin passiert, das ist für mich eh schon eine strange Geschichte. Big City Club, da möchte ich ganz gerne abwarten, ob das funktioniert oder nicht. Wir können ja nicht übers Wasser laufen, aber die brauchen auf jeden Fall jemanden, auch wenn sie mit Dardai da ja am Ende auch nicht mehr einverstanden waren, auch der ja auch eine deutliche Ansprache hat, aber ich glaube, das brauchen die tatsächlich. Diese Klinsmann-Nummer, das war echt ein kompletter Rohrkrepierer.
Muss man schon, also ich kann das verstehen, so sich neu ausrichten zu wollen, aber es ist ja echt heftig. Ne? Man hat Dardai ohne große Not. Der war zwar auch nicht bereit, der hat sich ja immer deutlich positioniert und gesagt, hier wäre.
Ich hätte die Jovic-Nummer noch ganz gut gefunden, aber dann musst du ihm länger Zeit geben.
Genau, der war schnell weg. Das war übrigens letzten Sommer, ne?
Der hat in München zum Auftakt einen Punkt geholt. Ja, erinner dich mal. Genau. Auftaktspiel 2-2, der Saison. 2-2 in München. So, natürlich war das dann danach nicht immer der beste Fußball, den die gespielt haben. Natürlich haben die Ergebnisse nicht gepasst. Aber das Ding haben sie für mich dann einfach zu früh abgebrochen und dann kommt der Klinsmann.
Das war Wahnsinn.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber der ist auch
aus. Frag mal Lothar Matthäus nach Jürgen Klinsmann.
Ja, der hat bei Sky hat er viel erzählt, so ungefähr, ich will jetzt nicht falsch zitieren, also nagelt mich nicht wörtlich drauf fest, aber für Jürgen kam immer als erstes Jürgen, dann Jürgen und dann die Mannschaft.
Ist ein bisschen wie bei
mir. Wie bei dir. Ja.
Das stimmt übrigens gar nicht. Wäre auch schön, wenn du das auch mal sagen würdest.
Das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich in dem Instagram Live.
Gut.
Habe ich das nicht sogar letzte Folge erzählt, dass du? Oder habe ich das in dem Instagram?
Das habe ich verdrängt. Komm, mach weiter. Nächste hier.
Ja, machen wir weiter in unserem.
Nicht so Glaskugel. Was wissen wir, ob das funktioniert?
In Instagram Live mit Hams habe ich das erzählt, dass du einer der wenigen, muss man wirklich sagen, ich schließe mich da übrigens mit ein, einer der wenigen Sportkommentatoren bist, der allen Kollegen und damit ja auch Konkurrenten in Anführungszeichen ihren Erfolg gönnt. Das ist
also und fast sie dann allen.
Ja, natürlich.
Nein, ist gut.
Namen bitte.
Guck doch mal in den Spiegel. So, mach mal hier, komm.
Ja, so. Formel 1, finde ich, müssen wir noch ganz kurz drüber reden. Finde ich aktuell wieder spannend. Zum einen gab es eine traurige Meldung, dass Sterling Moss verstorben ist, war 90 Jahre alt, deswegen, so wie man es gelesen hat, ist er glücklich quasi eingeschlafen. Den kenne ich jetzt natürlich, aber der
Schmizo, den kenne selbst ich nicht persönlich.
Nein, aber Ich meinte den habe ich auch nie natürlich fahren sehen, außer auf ein paar historischen Bildern, aber war ja schon immer eine präsente Figur in der Formel 1. Er hat, glaube
ich, 212 Autorennen gewonnen. Das mache ich übrigens jetzt, ohne dass ich was recherchiert habe.
Von über 500.
Ich glaube 212 und ich glaube, in der Formel 1 waren es aber nur in 16. 16. Das habe ich jetzt. Gut. So, dann mache ich jetzt übrigens, ich möchte euch das kurz beschreiben. Der Schmiso hat hier ein iPad vor sich liegen, wo er alles recherchiert hat.
Hör doch mal auf jetzt.
Und der andere hat es im Kopf.
Ja, und hat deswegen auch hier null Struktur. Ne?
Stimmt,
ja. Es haben übrigens viele geschrieben, bitte nicht mehr Struktur, nur weil Buschis Agent das möchte. Die haben sich wirklich auf Sascha eingeschossen. Das finde ich hervorragend.
Oh, jetzt hast du den Antichristen genannt. Der will das nicht.
Ja, aber es war jetzt einmal. Ne? Ich glaube, da muss er drüber hinwegkommen.
Die Agentur Sportsfreude, eine sehr erfolgreiche Agentur. Der hat sich jetzt im Rheingau ein Haus gebaut.
So, jetzt sind wir auf
dem Weg. Weil er mit Schmiso Verträge abschließt. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja, so weiter.
So wird's gewesen. So, also war übrigens 50er und Anfang der 60er Jahre. Und er ist, er gilt als der Beste, der aber nie
Weltmeister Champion
geworden ist.
Aber da bin ich ganz ehrlich.
Arschlecken oft. Viermal in Folge ist der Zweiter geworden. Sowas unglaublich
bitter, aber da kenne ich mich tatsächlich. Also bei mir beginnt so die Formel 1 Zeit, wo ich es übrigens gefressen habe. Da sind noch Leute wie Jack Brabham, Jacques Lafitte, Mario Andretti, Jody Scheckter. Und dann ging es richtig los mit Schumi und Ayrton Senna, Alain Prost. Das waren so die Leute, wo ich dann wirklich vor der Glotze geklebt habe. Das war aber auch noch anderes Racing, muss man ganz klar sagen. Und es war natürlich auch deutlich gefährlicher.
Juan Pablo Montoya.
Ja.
Einer, der mit einem Formel-1-Wagen teilweise mal fast in Drift reingegangen ist. Und das war meine Zeit, wo ich angefangen habe. Ein Thema dazu ganz kurz, was ich spannend finde. Ich bin da auch nicht, da muss ich nicht lügen. Ich gucke Formel 1 gerne, aber ich bin da auch alles andere als ein Fachmann. Mhm. Aber die reden jetzt gerade drüber, was für einen Kostendeckel man machen könnte, weil ja ganz viele Rennen durch Corona logischerweise ausgefallen sind. Und da sind wir wieder beim Thema Solidarität, was ich spannend finde. Aktuell steht wohl im Raum 150 Millionen in etwa, war sie bisher festgelegt. Ferrari und Red Bull, die Geldigen, wollen 137 Millionen. Die kleineren wie McLaren und Williams wollen 90 Millionen. Wer findest du, hat da recht? Darf der Starke da auf seinem Recht beruhen oder ist das komplett unsolidarisch von Ferrari und Red Bull, da nicht runtergehen
zu wollen? Boah, Schmiso, ey, leck mich am Arsch. Was ist denn? Ist echt schwierig, weil da kommen wir ja ganz schnell übrigens in so Diskussionen mit Solidarität und ist der Sport eigentlich nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft? Natürlich will der Stärkere seine Interessen durchsetzen und will natürlich den Kleineren auch irgendwie ein bisschen weghalten. Ich meine, seit Jahren sprechen wir von drei Rennstellen, die eine reelle Chance auf den Weltmeistertitel in der Formel 1
haben. So, und genau deswegen finde ich's als Ferrari-Fan, ist allein durch Schumi mein Rennstall immer gewesen, den habe ich immer die Daumen gedrückt, finde ich's eine Sauerei. Also jetzt hat man doch einmal die Chance zu sagen, sowas wie Gentleman Driver und so ist natürlich Mist, aber das vielleicht auch mal wieder ein bisschen Bewegung da.
Aber Schmiso, auf welchem Planeten lebst du? Weißt du, wir können es doch ganz anders, wir können es doch abkürzen. Stell da 20 Autos hin, die sind alle baugleich. Und dann lass uns mal rausfinden, wer der beste Autofahrer ist. Das wäre übrigens mein Ideal. Wirklich? Aber ja, natürlich. Stell da 20 baugleiche Autos hin.
Na, ich glaube, das funktioniert nicht.
Nee, natürlich funktioniert das
nicht. Weil ganz viel, die Hardcore-Motorsport-Fans sind ja, glaube ich, vor allem erstmal Fan von den Autos, den verschiedenen Wagen, der Technik und gar nicht so
sehr unbedingt von einem Fahrer. Aber dann wirst du nie mit Solidarität kommen können, weil da ist dann eben der Mythos Ferrari, da ist Mercedes.
Ja, Moment, die sind doch trotzdem so weit. Es ist doch nicht so, dass man, wenn man jetzt sagen würde, dieses Jahr ist mal gedeckelt bei, sagen wir einfach mal 100 Millionen, ja, so knapp ungefähr in der Mitte, etwas näher dran an den Kleinen. Das ist doch dann nicht so, dass auf einmal Williams und Haas den Ferrari wegfahren würden. Die hätten doch immer noch einen Vorsprung, der würde nur etwas schmilzen.
Ich bin bei dir.
Gut. Ja, also,
ja.
Dann ist es doch.
Ja, ich wollte ja nur, dass
natürlich... Dürfen uns übrigens gerne auch alle schreiben, ob wir jetzt Kokolores sind. Da bin ich immer dankbar dafür, weil das ist ja ein Sport, wo ich nicht so drin bin. Das ist jetzt nur meine Außensicht, aber ich habe da eine relativ deutliche Meinung
für. Da finde ich es eigentlich total bescheiden, dass ein sehr, sehr guter Autofahrer wie Nico Hülkenberg kein Cockpit mehr bekommen hat.
Ja, ja.
Das fand ich doof, als das rauskam.
Das ist schade, ne?
Ja.
Und Rosberg hat ja freiwillig aufgehört. Jetzt mal sehen, was mit Vettel. Könnte sein, dass Leclerc der neue Ferrari Nummer 1 Mann ist. Dann ist Vettel vielleicht auch nicht mehr Top of the Pops. Also es ist gerade nicht leicht für alle, für so den deutschen Fan, der auf die deutschen Fahrer guckt. So, und eins letztes habe ich noch, weil jetzt die Meldung kam, weil das ja dein Sport, also war ja klar, Basketball-EM ist auch verschoben. Ich finde es deswegen spannend, weil ja die Vorrunde in Köln und die Finalrunde in Berlin gespielt werden soll, kollidiert mit den Olympischen Spielen, wenn es 2021 wäre. Deswegen ist ja auch 2022 verschoben.
1. bis 18. September 2022.
Ne? Ja, genau. Und im August 2021 sollen ja die Olympischen Spiele sein. Deswegen geht es da logischerweise nicht, wo es sein sollte. Hast du eigentlich Ideen? Hast du schon mal geplant? Also es gab ja legendäre Dinge, die passiert sein müssen 2015 bei der Basketball-EM. Leider genau bevor wir uns kennenlernen. Deswegen war ich da nicht dabei. Willst du da wieder am Start sein?
Ich hatte für die EM 2021, wenn sie denn stattgefunden hätte, schon erste Anfragen. Da kommen ja dann diese klassischen Dinge, die dann Sportreporter kriegen, die Anfragen.
Könntest du mal einen Artikel für uns?
Nein, könnten sie, nein. Da schon dann die Dinge, wo man Geld verdienen kann. Also würden sie für uns, wir haben eine Loge in der Lanxess Arena, würden sie für uns unsere wichtigsten Kunden entertainen.
Das hat mich jetzt interessiert,
ja. Ne? Also, da sind schon Anfragen gekommen. Das ist natürlich jetzt alles erstmal auf Halde, ist auch meine geringste Sorge gerade.
Und wollen die ihre Kunden loswerden?
Ja, exakt. Aber ich kann dich und die Kunden beruhigen. Das habe ich dir ja auch schon mal erklärt. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sowas nur noch ganz, ganz selten mache. Bevor du jetzt sagst, ja, wenn sie dich mit Kohle zuscheißen. ich hab's dir angesehen. Nee. Dieser Blick, so wie so ein Hund, der zubeißt. Das war wirklich so sapper. Der sapper lief raus.
Nein,
ich mache sowas nicht mehr so gerne, weil ich kann es dir noch nicht mehr erklären, warum, aber irgendwie denke ich dann oft, wenn, dann hätte ich es wahrscheinlich auch am Mikrofon fürs Fernsehvolk übertragen wollen, weil das waren echt geile Zeiten früher. Mhm. Ich habe es ja 2015 habe ich es ja noch gemacht. Für
ist das eigentlich schon vergeben? Hat das auch Magenta schon gekauft? Weißt du auch gar nicht?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir relativ sicher, dass es bei Magenta Sport laufen wird, weil kein großer deutscher Fernsehsender sich die Rechte sichern wird. Vielleicht.
Und die tun ja auch unglaublich viel im Basketball, muss man sagen.
Ja. Also da muss man die Kollegen aus Bonn loben. Das machen sie gut. Vielleicht, weil es in Deutschland ist, dass doch ein größerer TV-Sender noch sagt, wir wollen ein paar Spiele haben oder so mit deutscher Beteiligung. Ich weiß, das ist auch
schön.
Gott sei Dank nicht mehr meine Sorge. 2015 habe ich das noch gemacht, weil, darf ich hier, die ING DiBa damals, mit denen hatte ich ja immer viel zu tun, weil sie Nowitzki-Partner waren, sind übrigens immer noch. Und da haben wir dann so ein Fantreffen gemacht und haben Basketballfans in die ING DiBa-Loge geholt während der Basketball-Europameisterschaft, da war in Berlin Vorrunde und da war dann unter anderem auch Mats Hummels einmal mit dabei und wir haben einen Riesenspaß mit Mats gehabt und haben da auch Filmchen gedreht und so für die ENG Diva. Sowas hat dann schon Spaß gemacht.
Das war jetzt im Endeffekt, ich wollte jetzt gar nicht wegen der Kohle, sondern war ich so gespannt. Ich meine, sowas muss man doch nutzen. Ne? Also Vorrunde 2015 damals war schön, aber da waren wir ja leider am ganz großen Kuchen. Lille war es dann, glaube ich, oder so? Ich weiß gar nicht mehr.
Frank, genau, dieses, wo sie 30.000 Leute reingepackt haben, wo die Franzosen da rumgezaubert haben.
Hatte Deutschland ja leider nichts mehr mit zu tun, weil Mannschaft nicht dabei. Und ich hatte auch das Gefühl, sobald Deutschland ausgeschieden war und dann die große Verbeugung von Nowitzki vorm...
Da war in Deutschland das Turnier beendet.
Genau, das Gefühl hatte ich auch. Ja. Und deswegen... Wenn jetzt schon mal der ganz große Aufschlag 2022...
Ja, aber was soll ich dann nur... Aber für mich wird das ja nichts ändern, ob da jetzt der ganz große Aufschlag oder nicht.
Aber das fände ich schon... Ich habe Basketball echt immer noch im Herzen, auch wenn mich einiges nervt in dem Sport, aber Dirk und du, ihr müsst auch irgendwas zusammen
machen. Also pass auf, das ist mir jetzt tatsächlich... Das ist mir einfach... Das ist... Ein Frevel, was du gerade begehst. Da darfst du mich nicht in einem, also nicht
nein,
in den Entferntesten. Der Dirk Nein, wenn er will, darf er da gerne was machen und er ist ein Zugpferd. Ob ich in der Mercedes-Benz-Arena oder wie die jetzt heißt, rumlaufe oder in der Lanxess-Arena, das interessiert keinen Toten.
Nein,
also,
ich wollte euch jetzt nicht in ein...
Danke.
Ich meinte eher, dass, glaube ich, ihr mit eurer Verbindung den größten Mobilisationswert unter deutschen Sport...
Das lassen wir mal bei Dirk.
Ja, finde ich schon. Also wenn der da vielleicht noch Matze ist super mit ihm, Matze Bielek, das könnte ich mir auch noch vorstellen.
Die Frau von Matze Bielek hat jetzt einen Wein-Podcast. Die Christina, die Frau von Matze Bielek.
Das musst du mir gleich noch erzählen, habe ich noch nicht mit. Die ist ja auch Weinkönigin und so weiter. Ja. Weißt du, ich weiß jetzt schon, wie ich abkotze, wenn ich das 2022 sehe und dann ist Dirk hoffentlich da und ist bereit, was zu machen und dann steht da irgend so ein... Ja, sorry, aber so ein Ansager, den sie wieder eingekauft haben.
Aber Schmier, so ganz ehrlich, soll ich dir die Wahrheit sagen?
Kotzig.
Das ist nicht mein Problem. Also ganz ehrlich, das ist tatsächlich, nein.
Gut, über sowas mache ich mir Gedanken.
Vielleicht stehst du ja dann da und interviewst ihn.
Ja, naja, das weiß ich jetzt auch nicht. Naja, wir haben ja nun noch keine große Verbindung.
Insofern, also wir hoffen mal, dass 2022 die Welt wieder eine andere ist, nämlich eine deutlich schönere als im Moment. Und da werden sich dann schon Leute Gedanken machen, wie man dieses Event, das hauptsächlich in Deutschland mit einer Vorrunde in Köln und einer Endrunde in Berlin stattfindet, wie man das hinbekommt, das in Szene zu setzen. Am Ende hängt sowieso daran, was die Medien machen und ob noch ein großer Sender drauf springt. Ey, aber ganz ehrlich, Schmiese, ist echt nicht mein Problem.
Und jetzt sag nochmal Wein-Podcast.
Die Christina, die Frau von Matze Bielek, der ist ja Bürgermeister von Dettelbach geworden. Ne?
Ja, ist er.
Er ist es geworden. Der Eurosport-Skisprung-Kommentator ist Bürgermeister von Dettelbach
geworden. Ein Tausendsasser.
Ja, aber ich sag dir was, ich bin jetzt kein Dettelbacher und ich halte mich von der Politik manchmal fern. Ich glaube, dass die Leute da eine gute Wahl getroffen haben, weil er jemand ist, der ein unglaubliches soziales Engagement hat und und einfach ein gutes Herz hat. Plus einen scharfen Verstand. Passt schon. Das war die Werbung für die Freien Wähler Dettelbach. Nein, Freunde, ist mir völlig egal, für welche Partei. Der Kerl ist ein guter Junge. So. Und seine Frau, die Christina, die ja auch Weinkönigin war, die macht jetzt einen Wein-Podcast. Da geht's, glaube ich, so, was für Wein es so gibt und keine Ahnung, vielleicht sollte Lisa da mal einen Gastauftritt haben, wie man Wein nicht einschüttet. Boah Gott, wenn das hört, kriege ich wieder auf die Mütze. Nee, also das ist einer der vielen neuen Podcasts.
Wieso machst du eigentlich so viel Werbung für andere Podcasts hier bei uns? Könntest du nicht mal dafür sorgen, dass andere Podcasts Werbung für uns machen?
Das wäre ja, gut. Aber ich habe ja gehört, dass wir, also wir sind ja nicht King of Currywurst, wir sind ja nicht gemischtes Hack oder hast du nicht gesehen, aber wir sollen für einen Sportpodcast einen sehr ordentlichen, um nicht zu sagen, sehr guten Start hingelegt haben. Ich kann das alles...
Weil deine Fans die besten
sind. Nein, überhaupt, das hat mit meinen Fans nichts zu tun. Das ist echt nicht einfach, die Leute... Jetzt sind wir schon wieder anderthalb Stunden wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Sind wir schon drüber. Fluch der Axt. Scheiße, ich habe aber noch ein Thema. Komm, dann müssen wir eins, das
weil ich warte, ganz kurz, wir machen das, wir bringen das eben zu Ende. Leute, wenn es euch gefällt, erzählt es bitte in eurem Freundeskreis weiter. Lauschangriff, super. Wenn es euch nicht gefällt, behaltet es gefälligst für euch. So, jetzt bist du.
Ein Thema habe ich noch, ist jetzt nochmal Fußball, aber das fand ich höchst interessant, weil mich das Thema so krass umtreibt. Hat vielleicht auch der ein oder andere in meinen sarkastisch-ironischen Tweets immer gelesen.
Warte mal, ich nehme das gerade mal für Spotify auf. Wir sollten für Spotify, für deren Seite, sollten wir so ein kleines Hintergrundvideo machen, wie es wohl ist, wenn wir den Podcast aufnehmen. Du redest einfach weiter.
Also die Fußball-WM 2022 nach Katar vergeben. 14-8 Stimmen damals, es steht aber im Raum, ich versuche es kurz zu halten, dass 3 davon gekauft sind. Die US-Justiz ermittelt da sehr intensiv, weil die ja, die haben ja die Stichwahl gegen die USA gewonnen, Katar. 14-8 mit den 3 Stimmen wäre es 11-11 gewesen, dann hätte Sepp Blatter als der Präsident entschieden und der hat schon immer gesagt, er wollte die USA, er hätte so entschieden. So, das ist die Ausgangslage. Jetzt ist interessant, die US-Justiz, es gibt da ein Gesetz zur Bekämpfung krimineller Vereinigungen. Oh. Und das RICO, vielleicht kennt das den Begriff der ein oder andere aus den Batman-Filmen, da fällt der einmal in The Dark Knight, glaube ich, nur damit ihr einen Eindruck habt. Fand ich extrem spannend. Es ist dadurch möglich, heißt jetzt nicht, dass die WM den wieder weggenommen wird, die Wüsten-WM oder irgend sowas, aber es ist denkbar, In den USA kannst du das so handeln, wenn du quasi durch so einen RICO-Fall sozusagen Mitglied oder zugeordnet werden kannst einer kriminellen Vereinigung oder wenn du eben an einer kriminellen Sache, so sage ich es jetzt mal, beteiligt bist, dann drohen dir ganz heftige Sanktionen in den USA. Das würde heißen, wenn die das so durchziehen, wenn das vor Gericht so durchkommt, die für sich feststellen, WM ist gekauft, das in Katar ist ein illegales Ding, Coca-Cola, alle Sponsoren, die es da so gibt, wenn die dort rein investieren, dann drohen denen ganz krasse Sanktionen in den USA. Hm. Und das könnte das ganze Ding, so wie ich das gelesen habe, wirklich unfassbar ins Wanken bringen.
Wo stand das?
Das fand ich echt krass. Ich habe das in der SZ gelesen.
Mhm. Das habe ich nicht gelesen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wie ich zur WM in Katar 22 stehe, ist hinlänglich bekannt. Für mich ist das eine Farce. Übrigens auch jetzt gerade, ich komme gleich auf das, was du gerade gesagt hast, unter den jetzigen Bedingungen, dass die ich sage immer Wanderarbeiter, dass die Gastarbeiter da auch jetzt zu Corona-Zeiten grausam, unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. Das ist eine Farce. Ob eine WM gekauft ist oder nicht, wer glaubt nicht mehr dran, dass da viele Gelder fließen? Ja, das ist aber nur meine ganz persönliche Meinung jetzt gerade. Sollte das tatsächlich so sein, dass da diese Sanktionen und Strafen den Sponsoren drohen, glaube ich, kämen die ins Wanken. Das glaube ich auch. Und dann ist es ein ganz neuer Schnack. Ich bin mir nur nicht sicher, ob nicht Mittel und Wege gefunden werden, das zu verhindern.
Das wollte ich dich genau fragen. Du glaubst auch, dass die irgendwie wieder das umschiffen.
Also, dass ich kein Fan des Sportfunktionärstums bin, ist bekannt. Da ist natürlich, das IOC hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in den vergangenen Wochen und Monaten. Und die FIFA ist gleiches Kaliber. Es ist einfach so, so, so viel Geld im Spiel. Ich glaube, es wird nicht zu diesem Fall kommen, dass diese Sanktionen wirklich ernsthaft angedroht, geschweige denn umgesetzt werden. Aber das ist, wie gesagt, da will ich jetzt nicht zu viel erzählen, weil ich, hey, da kenne ich mich echt nicht aus, da muss ich irgendeinen Investigativjournalisten dran setzen.
Ja, aber ich fand, das Thema hat mich echt, also das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass man nicht mit allem durchkommt. Ne? Heißt jetzt nicht, dass diese WM am Ende abgeblasen wird oder was auch immer, aber das war ich einfach überrascht, dass es da nochmal eine neue Entwicklung gibt, wo die FIFA auch gar nicht rummauscheln könnte, weil das am Ende auf US-Recht zurückgeht. Da kann die FIFA dann nichts mehr drehen.
Ja, denkt man immer so, ne?
Ja, wobei, da hast du auch wieder recht.
Denkt man immer so. Ja. Also, du, ich weiß es nicht. Die Themen werden uns nicht ausgehen.
Da stand übrigens drin, dass der Trump hat sich mit dem Infantino getroffen. Ja,
das sind die beiden richtigen.
Und den nicht Gianni, sondern Johnny.
Der dachte, der heißt Johnny und hat das wohl komplett durchgezogen.
Ja, Johnny, herrlich. Ja. So, jetzt sind wir wirklich lang. Wir müssen zum Ende kommen. Ja. Wenn das sich das jede. Du hast zu lang mit dem Frodeno gequatscht. Ich glaube, das
war. Nee, ich fand, das war tatsächlich inhaltlich der stärkste Teil. Das ist, wenn wir solche Leute weiterhin kriegen. Also, mega. Liebe Sportler da draußen.
Bewerbt euch. Unter den besten Einsendungen.
Wir haben schon auch echt eine Meise unterm Pony, ne?
Ja, natürlich. Deswegen machen wir die Scheiße doch
hier. Ja, das war Ausgabe 3 vom Lauschangriff. Wir müssen jetzt noch, aber da wollen wir euch nicht mit behelligen, wir müssen noch ein Video drehen und noch eine Inhaltsangabe machen. Worum geht's eigentlich? Das finden wir noch raus. Wir hören uns am nächsten Montag wieder, ne?
Ich freue mich jetzt schon drauf. Haben wir da eigentlich auch einen Gast oder machen wir da
im Moment so noch nicht. Ich überlege, ob ich die Carla mal reinhole, die Carla Borger. Mhm. Das fand ich einfach gestern Abend lustig, dass sie da direkt zack geschrieben hat. Oder Toni Kroos meldet sich, dann würden wir doch noch mal ein Fußballthema machen. Aber wir werden breit aufgestellt bleiben. Und wir werden häufiger hier frische Schnittblumen bei Schmiso haben. Das finde ich nämlich schön.
So, Busche hat es vorhin schon gesagt. Tausend Dank, dass ihr dabei wart. Und wirklich, wenn ihr Lust habt, das soll jetzt kein Betteln oder was auch immer sein.
Doch, ist es.
Nein, einfach nur, wenn ihr es geil findet und sagt, ey, das lohnt sich doch vielleicht da rein. Oder wenn ihr vielleicht sogar Themen mit Freunden diskutieren wollt, die wir hier diskutiert haben, dann sagt doch einfach, dass es sich vielleicht lohnen kann, in diesem Podcast mal reinzuhören. Und Schreibt vor allem bei dem Formel-1-Thema. Ich bin echt gespannt. Vielleicht lag ich da komplett daneben. Schreibt mir mal gerne. Vielleicht gibt es Ferrari-Fans, die sagen, du hast ja gar keine Ahnung. Jetzt hör mal zu. Da bin ich dankbar dafür und dann löse ich das auch gerne nächste Woche nochmal auf.
Und jetzt wirklich zum Abschluss. Nächste Woche Montag gebe ich die Adresse von Schmiso bekannt, damit ihr die Schwimmflügel hinschicken könnt. Tschüss.
Tschüss. Was war das jetzt?